Bits und so.
Mit dem hat es Lohne schon genannt. Außerdem dabei vom iPhone-Blog der Alex Olmer.
Guten Abend.
FSC Carlo Kaisemeck und Ailio Becker.
Guten Abend.
Und Bastian Schlingwörble.
Guten Abend.
Abend miteinander mit neuem Mikrofon, mit pinkem Popschutz.
Das und sicherheitshalber jetzt auch das LED, die LED im Hintergrund passend zum Mikrofon eingestellt.
Wundervoll. Es ist so schön. Ich hatte letztes Mal gesagt, Apple hat ja mit Xcode und der Integration von den Coding-Agenten schon was geliefert, aber das war halt auch so richtig ordentlich schlecht. Und mich hätte es jetzt auch nicht gewundert, wenn sie das einfach so gelassen hätten, weil Apple, Xcode, die Xcode-Abteilung, die ist natürlich, das ist so, die App ist höchst komplex. Das ist wahrscheinlich die komplexeste App auf dem Mac überhaupt, ist Xcode, würde ich mal behaupten.
Ja.
Und das ist ein Moving Target, sagen wir. Ja, es ändert sich ständig unter dem Xcode, ändert sich das System weg und die müssen da sehr komplexe Sachen zusammenstecken und die müssen da sehr komplexe Dienste und den ganzen App Store und Notarisierungsquatsch dran stecken. Das ist richtig eine große Aufgabe und dann kommt halt irgendwie so eine Mail vom Chef von der AI-Abteilung vorbei und mach mal Coding-Agent rein. Ja, müssen wir jetzt? Ja, okay, machen wir, war Schrott. Mich hätte es nicht gewundert, wenn es so geblieben wäre, aber ich muss mal kurz hier die ganzen IKEA-Sachen aus der Pre-Show zumachen. Sie haben tatsächlich jetzt mit Xcode 26.3 nochmal drüber nachgedacht und es halt auch jetzt rausgehauen, wie das mit Agentic Coding funktionieren könnte und haben das halt richtig ordentlich gemacht, so wie das aussieht. Sie haben nämlich einen MCP-Server in Xcode reingehauen und eine Schnittstelle in diesen AI-Coding-Assistenten in Xcode reingehängt, wo du dich wiederum mit Codex oder mit, also ChatGPT-Codex oder mit Cloud Code reinhängen kannst, einloggen kannst und auch dein Abo benutzen kannst, was dann relativ preisgünstig ist im Vergleich zur API-Abrechnung. Und sie haben halt MCP-Server in Xcode reingehängt. Das heißt, dass sowohl dieser Sidebar, der durch Codex und Cloud Code beschickt werden kann, mit dem Xcode sprechen kann, aber auch externe Agenten, egal was du willst, denk dir selber was aus, kann jetzt mit Xcode sprechen und kann halt in Xcode die Finger reinhalten und sagen, bau mir das, gib mir das Bauergebnis, gib mir den Screenshots, gib mir irgendwas. Und das ist schon relativ praktisch, glaube ich.
Und es ging ja bisher auch schon über Third-Party-MCP-Server.
Mhm.
Und es ging halt so lange, bis es nicht ging. Weil das war halt Third-Party und am Schluss haben die über die Kommandozeile sehr viel mit Xcode Build und Co. geredet. Und ich glaube, das ist schon ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung, dass das jetzt nativ von Xcode selber mitkommt und man halt nicht irgendwie, wie sagt man, durch das Knie ins Auge muss oder wie das auch mal heißt mag.
So ähnlich, ja.
Ja, ich glaube auch.
Und die Sache ist jetzt, sie haben nicht nur diese Integration in Xcode und in dein Projekt reingebaut, sondern sie haben auch das Unmögliche wahrgemacht. Sie haben in diesen MCP-Server reingehängt Dokumentation, die über die Dokumentation hinausgeht, die immer so ein bisschen bei Apple zu dünn ist und problematisch ist. Sie haben nämlich auch noch die kompletten WWDC-Transkripte dort reingehängt.
Oh.
Das heißt, wenn jetzt irgendwer vor 3 Jahren auf der WWDC gesagt hat, hier, UI Table View musst du aber so halten, dann kann er das jetzt finden.
Das ist ja sehr smart. Ich meine, sowas ging bisher auch, irgendwie Context 7 oder so dazu gehängt. Aber auch hier, nice, dass du den ganzen anderen Kram jetzt da nicht unbedingt brauchst, sondern das halt aus der von First-Party-Seite quasi einfach for free mitkommt.
Das heißt, die haben von irgendwoher, haben sie jetzt auch so Markdown-Files generiert, die so Tipps geben für einzelne Sachen. Ja, also hat sich Apple aus der eigenen, vielleicht aus der internen Dokumentation, vielleicht aus den WWDC-Talks und der offiziellen Dokumentation so Tipps gegeben, Tipps rausgeschrieben, die sonst so Geheimwissen sind oder nur durch Erfahrung festzustellen waren, wie du das Ding irgendwie halten sollst. Und ich meine so, Das ist halt auch für Menschen praktisch. Ja, wenn da drin steht, hier, wenn du so machst, dann, also wenn du jetzt diese Komponente benutzen willst, dann machst du das so. Und die ist geeignet für ABC, aber sie ist nicht geeignet für CDF. Ja,
ja, das ist abgefahren.
Und das bedeutet auch, wenn jetzt im Sommer die Beta kommt von macOS 27, dann kommt da auch einfach automatisch mit dem Download von dieser Beta vermutlich automatisch ein Xcode, was schon auf das neue Zeug trainiert ist.
Mhm.
weil sie jetzt nur noch dieses Skript laufen lassen müssen, um die neuen, und wenn da die Transkripte von den WWDC-Videos kommen, die sowieso auch fertig sind, weil sie WWDC-Videos vorher aufgenommen haben werden, ja, dann ist einfach im Sommer, am ersten Tag, wenn die Beta da ist, wenn das gut läuft, haben die Developer einen Xcode, was schon auf den neuen Quatsch trainiert ist.
Was jetzt, was abgefahren ist, weil eine Sache muss man Xcode schon lassen, wenn du Mac-Apps bauen willst, also ich meine, Fußnote, not a developer. Ich bin so viel Entwickler, wie ich Anwalt und Mediziner bin. Aber ich persönlich fand Xcode immer eine sehr, sehr angenehme IDE für Entwicklung von macOS oder iOS-Geschichten. Und so im letzten Jahr, würde ich jetzt mal sagen, hat es sich aber plötzlich staubig angefühlt. Obwohl es immer noch schöner war als jeder VS Code Fork, den du da jemals gesehen hast. Also die Latte hängt tief. Aber jetzt fühlt sich plötzlich nicht mehr an, als wäre es so ein uraltes Ding. Und nein, Holger, du möchtest unbedingt nichts mehr von US-Firmen kaufen. Du solltest deinen Dev-Account nicht verlängern.
Naja, wenn du halt für den Mac irgendwas entwickeln willst, dann wird das aber schwierig. So. Oder fürs iOS noch schwieriger.
Ist leider, also theoretisch könntest du es natürlich weiter, indem du einfach nicht Swift und so benutzt, sondern das alles in irgendwelchen in Third-Party-Libraries nimmst. Aber wenn du das nativ machen willst und geil, kommst du dann wahrscheinlich nicht so richtig drum herum, ja.
Ja. Und jetzt, das ist noch erste Version und noch ein bisschen wackelig und so weiter. Leute sagen auch, dass die Xcode schreit alle 5 Sekunden nach Allow, Allow, Allow und klick mal auch hier auf Allow und so weiter. Das ist noch ein bisschen wackelig, aber wenn der halt das Problem, was Apple ja insgesamt hat mit ihrem Developer Relations, so, das ist ja alles anders als bei allen anderen Entwicklungsumgebungen. Das ist sehr Apple-spezifisch. Du musst es in der Swift schreiben, wahrscheinlich schreibst du das in Swift, wenn du das ordentlich machen willst. Kann man auch nochmal drüber diskutieren, ob das so eine clevere Idee war insgesamt, aber mit Swift schreibst du halt sonst nichts. Wenn du was anderes irgendwo anders machst, wenn du irgendwie so Serious Business machst, dann schreibst du halt dein Java. Wenn du Webdeveloper bist, schreibst du halt dein JavaScript. Und wenn du Datenanalyse machst, machst du halt dein Python und was auch immer. Aber ja, du kommst jetzt nicht mit irgendwelchen anderen Programmiersprachen an und machst damit ordentliche native Apps und sowas. Und das, du musst es halt schon echt wollen. Und lange Zeit war das jetzt so, dass Developer für Apple-Plattformen entwickeln wollten, weil da Kunden mit Geld rumlaufen. Mhm. Die waren da motiviert, das zu lernen und das dort umzusetzen. Wenn jetzt Apple sich halt aufführt und das immer unangenehmer macht, für Apple zu entwickeln, dann ist das vielleicht auch abschreckend. Und wir beklagen seit Jahren irgendwie so die netten, kleinen, süßen Apps. Wo sind sie denn? Wo bleiben sie denn? Alex.
Ja, ich habe da ja nicht so viele. Ich bin da nicht so stark betroffen. Xcode ist ja sehr fremd für mich. Ich kann mir allerdings, also Apple war, glaube ich, echt in einer gezwungenen Situation und nicht erst damit extern zu gehen, sondern, wenn wir Gurman auch glauben dürfen, also intern scheint ja alles auf Anthropic und Claude zu laufen. Deswegen diese interne Integration von einem Cloud Agent von AI in Xcode, die scheint ja lange zu bestehen. Und das scheint ja so ein hausinternes Problem gewesen zu sein, was jetzt glücklicherweise muss man sagen, dann das auch nach draußen geschafft hat, zu den Drittentwicklern. Und ich glaube, Xcode war da sehr angestaubt, wie ihr gesagt habt, weil es einfach dieses Copy-Paste nicht mehr bedarf bei vielen anderen konkurrierenden Lösungen. Und deswegen das war schon gut, dass sie das nachgereicht haben und so Dogfooding betrieben haben, weil sie das, glaube ich, intern selbst alle nutzen wollten. Und so kam das dann auch, dass das in dieser ersten Version ja scheinbar ganz vernünftig irgendwie rausgerollt ist. Also ich habe viele positive Stimmen dazu gelesen. Und es wird halt spannend, also mit den kleinen, feinen Apps. Der Softwaremarkt ist ja, da kannst du eine ganze Sendung, glaube ich, drüber machen, wie der sich entwickeln könnte und wird. Also weil es wird eine Veränderung erfolgen, definitiv. Oder ist schon erfolgt, ist ja im vollen Gange, mehr oder weniger. Was für Software rauskommt und was uns vielleicht AI an Software dann auch unnötig machen wird in Zukunft, weil du eventuell kleine Apps, die du heutzutage zum Umrechnen von Sachen hast oder so simple Apps, die kannst du halt auch durch Fragen an AI, wenn sie dann gut gestrickt ist und dir irgendwie nachvollziehbaren Verlauf geben und so weiter, wirst du die auch da zukünftig abarbeiten können. Allerdings sehen wir schon, also das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass viele kleine, nette Apps, speziell für macOS, iOS ist immer schon stark, aber oder massenhaft kommt da Software raus. Aber macOS hat schon in den letzten halben Jahr ordentlich Zuwachs gekriegt an kleinen Apps, wo Leute sich einfach mal ausprobiert haben. Und das ist nett zu sehen, weil vieles Hilfreiche hier auch schon Erwähnung gefunden hat, über das ich gestolpert bin, was dann hängen geblieben ist. Vieles auch so irgendwie so erste Version, nette Idee, aber dann auch nicht weiterverfolgt. Aber ich finde, da ist schon Interesse da. Oder ich sehe schon viele neue Apps einfach auf macOS.
Leo, wir haben ja gesehen, wie sich die Developer drum gerissen haben und geprügelt haben, Apps fürs iPhone zu schreiben, eine Weile lang. Aber so diese Flut von nett gemachten Apps, die ist ja irgendwie so ein bisschen auch abgeflaut. Aber so die Flut von Irgendwas-Apps, die ist ja weiterhin da. Und die kommt jetzt, Leute haben so verfolgt, wie die Submissions in App Store rein aussehen und wie die App Store-Wartezeiten aussehen. Es scheint so, als wäre da auch so eine App-Slop-Welle, die da halt jetzt über das Bergwerk kippt. Keinerlei Mitleid oder sowas, aber ist ja auch wurscht so. Ne? Also wenn mehr Apps, da sind auch mehr gute dazwischen. Zwischen den sehr viel mehr schlechten auch.
Vielleicht, also das muss ich, glaube ich, noch herausstellen, ob da durch die Masse, was ja auch immer ein Argument für den App Store war, zu sagen, okay, da ist halt viel Masse drin und in dieser Masse gibt es halt einen sehr kleinen Prozentsatz von sehr hervorragenden Apps und dann ist es völlig egal, ob irgendwie 1,87 Millionen Apps kompletter Schrott sind, solange du irgendwie 1000 Apps hast, die so hervorragend sind und so viele Bereiche abdecken, dass da jeder was findet für seine spezifischen Anwendungsfälle. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt halt dann tatsächlich auch qualitativen Unterschied sehen. Und wir sehen ja natürlich schon länger auch vor diesem, auch diese Geschichte schraubt sich ja schon seit einiger Zeit hoch. Also diese Welle, die da in den App Store reinkippt. Und da sind natürlich auch, ich meine, da ist ja seit dieser KI-Hype besteht, gibt es ja diesen ganzen Wust an ChatGPT-Klon-Apps und Kram und diese ganzen Apps, die halt versuchen, eben ihre Wochenabos loszuschlagen und da einfach irgendwas reinkippen, was grauslig ist. Ich meine, es ist halt interessant, ob Apple nicht an einem gewissen Punkt doch reagieren muss. Also im Moment können sie natürlich, ich meine, sie verdienen ja, solange sie da mitverdienen, ist es ihnen vielleicht ein bisschen egal. Und solange das halt alles tatsächlich noch im App Store stattfindet, ist es ihnen vielleicht auch egal. Also auch wenn da natürlich, ich meine, prüfungsmäßig, also Bergwerk, ich weiß nicht, ob die dann Überstunden fahren oder einfach noch weniger die Apps anschauen, die sie da durchwinken.
Geht das denn, die noch weniger
anzuschauen? Ich weiß es nicht, weil ich kann sie also einfach gar nicht mehr anschauen, halt einfach sagen so, ja, komm, ist auch alles egal.
Aber so ist es ja, vieles davon ist ja so, wie dieses eine GIF, wo der Sicherheitsmitarbeiter so Leute abtastet, aber halt nicht abtastet. Ne?
Gar nicht berührt, also das ist eines der besten GIFs, ja.
Das ist einfach sehr gut. Ja, ich weiß noch nicht genau, wo wir da hinkommen. Also der App Store, der hat sich, dass der App Store sich verändert, ist ja so praktisch, das ist ja schon passiert. Also der App Store ist ja schon lange nicht mehr der alte App Store, wie er halt mal war, sondern ist halt schon seit Ewigkeiten irgendwie so ein komisches Mischmasch aus Zeug. Und Apple erzählt natürlich immer noch irgendwann, ja, der ist einfach sehr gut. extern Sicherheitsmitarbeiter ist einfach sehr gut. Es ist irgendwie, also ich kann es noch nicht so recht greifen, was die Konsequenz wirklich daraus ist und was sich Apple halt tatsächlich da vorstellt. Also ob sie das einfach laufen lassen und ich meine, irgendwann, sie haben ja im Laufe der Jahre ja immer auch so ein bisschen, sagen wir mal, Altlasten rausgeworfen, auch teilweise ja relativ rau, einfach Apps rausgekickt, die halt irgendwie seit
einem Jahr nicht mehr aktualisiert waren und alte Spiele. Mhm. Und dann gab es ja auch immer mal kleine Diskussionen. Wenn die Software halt da rausfliegt, dann ist sie halt weg und ja, du kannst sie nicht archivieren und aufheben. Und da gehen ja natürlich auch Sachen verloren. Sind ja auch definitiv verloren gegangen. Aber da hat sich ja Apple auch nie drum geschert. Also Apple hat ja nie irgendwie einen Ansatz gehabt, außer dass sie dann so ein paar von den Klassikern in Arcade von den Spielen in Arcade wieder zurückgebracht haben. Da könnte man sagen, oh, haben sie sich doch einer Mühe gegeben, die wieder aufzufischen irgendwo und dann in Arcade zu stecken. Aber insgesamt war das Apple ja immer egal. Die haben halt einfach durchgekehrt ab und zu und altes Zeug rausgeschmissen, wo man sich auch mal gefragt hat, warum eigentlich? Also ich meine, die Regale vom App Store, die laufen ja nicht voll. Es ist ja völlig egal. Also wenn da 10 Millionen Apps drin sind, ist auch egal. Oder die Suche ist sowieso kaputt. Die Suche ist nur, ist inzwischen ein Vehikel, um irgendwie Search Ads unterzubringen und bald noch mehr Search Ads unterzubringen. Und ansonsten ist doch egal, dann lass halt da 20 Millionen Apps rein und du brauchst dich auch nicht hinzustellen und so zu tun, als würden die super kontrolliert.
Es ist ja das gleiche Sicherheitstheater wie am Flughafen auch. Ja, und das ist auch das Gleiche, so irgendeiner versucht, sie mit einer Bombe im Schuh durchzuschmuggeln, alle müssen ihre Schuhe ausziehen. Irgendwann macht irgendwer im App Store irgendeinen Scheiß, dann kommt eine neue Regel, jetzt ist dieser Scheiß verboten. Aber so richtig kontrolliert wird es nicht. Und zweitens ist natürlich weiterhin das Problem, wo Apple auch nichts dagegen tun kann, dass halt sich eine App mit Interface 1 durch einen Review-Prozess durchschleusen kann und dann, sobald es durch ist, machen sie halt in der App irgendwas anderes und machen die Scam-Ads oder irgendwas dort rein.
Ja, und da, also eben, das ist ja sowieso ein relativ aussichtsloses Unterfangen, das wahrscheinlich komplett stoppen zu wollen. Also, ja, ich meine, sie können natürlich da immer noch ein bisschen hinterher schauen und hinterherkehren, aber und ich glaube auch, ich meine, es ist ja immer dieser lustige Jahresbericht, der aus Apple rausfällt, wo immer so, wir haben 7 Milliarden Dollar Betrug verhindert und so. Ich glaube ihnen das sogar so ein bisschen, aber ändert halt nichts daran, dass sozusagen im App Store, der trotzdem voller Scams und Schrott und Müll ist und das auf der anderen Seite ja auch okay ist für eine Vertriebsplattform. Also dann, wenn wir zu der alten Welt des Softwarevertriebs zurückkehren, wo du halt einfach, wo jeder seine Software auf seine Webseite stellen kann und da hast du natürlich Scams und Kram und Zeug dabei, aber am Schluss hast du halt auch ein riesiges Angebot an Software. Also
ja, und ich habe gerade mit Alex vor der Sendung drüber geredet, mit diesem OpenClaw, Moldbot, Cloudbot, wie auch immer, der hat sich auch dreimal umbenannt, der hat seinen einen Twitter-Account irgendwie verloren, ist von Kryptoscammern übernommen worden und wollte ich das Ding installieren und war mir nicht sicher, ist diese Website, die sehr überzeugend aussieht, ist das überhaupt die richtige jetzt? Ja. Bin ich sicher, dass der Twitter-Account, der das linkt, auch der richtige ist, der auf das Ding linken sollte und hat der da, und dann habe ich halt, und der Installer von dem Ding ist halt so Curl, irgendein Skript, Pipe nach Bash.
Ja. Mhm, immer sehr gut.
Und dann habe ich das halt einfach kopiert und ausgeführt, weil das natürlich.
Ja,
natürlich.
Ja.
Wie man das genau macht. Ne? Ja. Aber halt auf einer virtuellen Maschine, wo es wurscht ist. So. Okay. Mhm. Aber das. Die grundlegende Unit von Vertrauen ist halt eigentlich die Domain von irgendwas. Ja, von wenn du weißt, du bist auf der richtigen Domain, deswegen haben wir auch neulich drüber geredet, so. Random Skripte von irgendwem auf google.com zu hosten, ist vielleicht nicht so ideal.
Meinst du?
Ja. Und ich glaube, mehr Software ist grundsätzlich erstmal gut. Wir sollten mal nicht nur über das kann missbraucht werden und das kann Scam sein, das kann Betrug sein. Das kann auch einfach eine gute App sein, die einfach irgendjemand gewipe-codet hat, weil er ein Problem hatte und dann ein Problem damit löst. Und das vielleicht auch für dich löst. Weil du jetzt irgendwas, zum Beispiel hier, Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gedacht, Alex sagt immer alles updaten vor der Sendung. Da habe ich Updates in meinen Bitfocus Companion reingespielt und es ging nicht mehr. Mein MIDI Keyboard hat nicht mehr funktioniert. Und dann hat der einfach eine super Funktion, dass du auf Plugins wieder zurück downgraden kannst. Und es hat sofort wieder funktioniert. 2 Klicks und das war wieder, schon sehr gut. Weil da jemand irgendwie auch drüber nachgedacht hat, dass wenn du so in Medienproduktion drin bist und du willst zwar eigentlich updaten, aber es wäre auch echt schlecht, wenn der Eurovision Song Contest dann nicht läuft, weil das irgendwie falsche Softwareversion drin ist. Oder wenn eine Folge Pits und so kein Bild hat. Das wäre schlecht.
Zweiteres schlimmer als das erste, würde ich ja persönlich sagen.
Ja, eins schlimmer als das andere.
Naja, aber ich denke, wenn jetzt da so eine, also diese Lobwelle von Software, ich glaube, ich will da erstmal das Positive sehen, dass da auch Leute, die bisher an den, also weil Xcode ist schön und gut und alles, aber es ist halt auch sau kompliziert. Und Apple hat auch in den letzten Jahren versucht, Sachen besser zu machen, zum Beispiel mit Swift, so eine neue Programmiersprache mit großen Zielen hinzuhängen, die sie dann aber im Laufe der Jahre auch nicht erreichen konnte. Swift ist nur komplizierter geworden statt leichter. Das ist keine Sprache, die man leicht lernen kann. Die ist saukompliziert und hat super viele Fußangeln, habe ich den Eindruck. Dann kommen sie mit sowas daher wie Swift UI, was auch menschenlesbarer sein sollte vielleicht, ja, aber was vielleicht auch das Ziel nicht erreicht, jede UI, die man für macOS und iOS haben wollte, vielleicht gut bauen zu können. Weil da alle sagen irgendwie so, da ist ein bestimmter Punkt, über den kommst du nicht raus. Und dann triffst du entweder auf einen Bug in Swift UI oder es geht nicht. Und dann hast du halt Pech gehabt. Und dann kannst du alles wegschmeißen, von vorne anfangen.
Ja, also ich meine, Swift UI ist sicherlich nochmal eine spezielle, also eine spezielle Fußangel oder hat spezielle Fußangeln. Ich bin mir nicht sicher, ob Swift wirklich komplexer ist als andere entsprechende Hochsprachen für andere Plattformen. Also sicherlich, wenn du von, weiß ich nicht, wenn dein Hintergrund Java ist, dann sind da Konzepte drin und Dinge drin, die ein bisschen anders sind. Aber ich meine, wenn wir jetzt Swift vergleichen mit, schauen wir uns mobile Plattform Swift Kotlin an, die sind nicht weit voneinander entfernt, so im Großen und Ganzen. Also vermutlich ist der Umstieg schwer, wenn du vom PHP kommst. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, aber auch, was halt Apple, ich weiß nicht, ob das eine Folge ist von, wie dort irgendwelche Manager und Teams miteinander zusammenarbeiten oder halt dort sich in Sackgassen reinmanövrieren, sowas wie Combine. Das war so ein Ansatz von, wir machen mal was mit, so wie Reactive, wir machen sowas, dass Daten durch diese App magisch durchfließen. Und das war so kompliziert, dass es einfach niemand verstanden hat, inklusive Apple nicht. Und das haben sie jetzt abgesagt. Mit 26.3 steht drin, Combine, weißt du, war lustig, aber lass mal, wir machen jetzt Async Await. Und das haben sie aber jetzt, das ist ja das Ding bei Apple, wenn sie was Neues rausbringen, dann pushen sie es, als wäre es das Beste seit geschnitten Brot. Und das machen wir jetzt so. Aber vielleicht ist es gar nicht so gut wie geschnitten Brot. Ja, vielleicht ist es einfach nur ein Versuch und sie versuchen es zu pushen und Leute fallen dann rein und verschwenden einen Sommer mit Liquid Glass irgendwie reinzuhauen und sowas. Aber vielleicht, da haben sie so ein Problem, irgendwie den Fokus richtig zu setzen.
Habe also ich manchmal das geschnitten Brot ja auch einfach überbewertet.
Geschnitten Brot ist schon sehr gut. Diese jede Woche irgendwie ein Hit, diese Maschine im Lidl, die das Brot mit der Kreissäge schneidet. Die Amis drehen völlig durch.
Ja, viel lustiger, wenn man da andere Sachen reinwirft, wie eine Melone oder so. Aber
so einen ganzen Leberkäse zum Beispiel. Ja,
zum Beispiel. Wir driften ab, Entschuldigung.
Nee, ich glaube schon, dass, und da hängt sich die zweite Frage dran an. Wenn die Coding-Agenten immer besser werden und immer weitergehen und so, da hängt sich doch die Frage auch an, brauchen wir vielleicht dafür auch andere Programmiersprachen? Weil der Coding-Agent, der kann, da ist vielleicht ein anderer Abstraktionslevel, den man da reinbringen kann. Wir haben ja so ein paar Unfälle in der EDV-Geschichte, sowas wie JavaScript. Ja, das ist so ein Unfall, da ist irgendwie was schiefgelaufen, hat jemand in der Woche eine Spec für eine Programmiersprache hingeschrieben und die ist zufällig die wichtigste der Welt geworden. Und jetzt wird an dieser Programmiersprache rangedoktert. Ja, das ist Schrott. Wir brauchen aber TypeScript, wir brauchen aber Dingens, wir brauchen Node, was dir einfach deine Platte mit unendlich vielen Dateien vollmüllt und so weiter. Vielleicht könnte man aber oberhalb von dieser Programmiersprache was anderes ansetzen, was dann drunter mit der V8 im Chrome sprechen kann. Dass du da irgendwie einen anderen Layer reinziehst. Ich denke, manche Programmiersprachen sind ja auch für den Entwickler einfach gebaut, dass die besser lesbar sind oder besser zu schreiben sind. Oder dass Apple Script zum Beispiel. Ist einfach wie Englisch, schreibst du einfach rein, tell Finder to crash und dann macht er das, ja?
Ja, das, du musst nicht mal das reinschreiben, das macht er auch so.
Ne, aber vielleicht entwickelt sich da jetzt irgendwas, dass du dass die Computer besser miteinander reden können. Ja? Also, es ist halt dann, das Problem ist dann so wie beim Skynet, ja, it begins to learn at a geometric rate und dann haben wir halt Probleme, aber
ich meine, da geht man ja so ein bisschen aus, oder? Ich meine, die Geschwindigkeit ist halt relativ beeindruckend, was in den letzten 2 Jahren einfach so auf der Front möglich ist. Die Frage ist, geht es halt die nächsten 2 Jahre nochmal in dieser gleichen Geschwindigkeit weiter? Oder bleibt es so wie heute, wo der Stand der Dinge, so wie ich ihn als Außenstehender begreife, ist, wenn du guter Programmierer bist, dann kannst du auch am meisten profitieren von der Unterstützung. Aber es macht dich jetzt nicht zu einem perfekten Programmierer, wenn du kein Programmierer bist. Also du musst schon was mitbringen und du musst zusammenarbeiten und so zumindest meine Wahrnehmung von außen. Und die Frage ist, ob sich das ändert. Also das ist die Frage, ob wir da hinkommen, wie dieses Konzept, was vor der Vision Pro, weißt du, angekündigt wurde, Siri, bau mir diese ab, so, weißt du, und dann macht Siri eine ab, so. Weiß nicht, ob das in 2 Jahren, ob das Realität ist oder ob das halt so wie heute Wunschdenken ist. Also wenn wir da hinkommen, also weißt du, wenn du wirklich sagen kannst irgendwie, hey, neue Gemini Siri, bau mir einen Taschenrechner. Und der taucht dann auf und dann benutzt du den und dann ist er wieder weg. Und dann das nächste, was du brauchst, ist dann, weiß nicht, Word, Text Editor, so, bau mir einen. Vielleicht kommen wir da hin in 2 Jahren. Und dann ist die Diskussion definitiv eine andere. Aber vielleicht kommen wir noch nicht hin. Also diese 2 Jahre oder diese 3 Jahre, das wird schon interessant zu verfolgen sein, was da passiert. Und ich, im Moment scheint es noch sehr weit weg, aber viele schienen sehr weit weg vor 2 Jahren, muss man ernsthaft sagen.
Diese Woche haben sie jetzt auch dadurch, dass es bei Xcode eingebaut worden ist, mal ein paar von den älteren macOS, iOS-Developer-Hasen mal ausprobiert, wie das ist mit diesem Agentic Coding, jetzt wo es auch besser funktioniert, weil vorher war es ja auch schon in Xcode eingebaut, aber halt nicht besonders gut. Und da scheint sich so ein bisschen der Wind auch zu drehen. Ich habe jetzt von einigen Leuten gelesen, die sagen, vielleicht sollte ich das doch mal probieren. Und das ist auch so ein bisschen so Fuß ins Wasser halten. Manche sagen jetzt zum Beispiel, es besiegt halt so ein bisschen so Faulheitsprobleme, so irgendwie schöneres Error-Handling reinzuschreiben. Das ist langweilig. Das ist kein Code, den du gerne schreibst.
Tests bauen,
Tests laufen lassen. Laufende Tests, grüne Tests bewirken manchmal auch bessere Software am Schluss, was helfen kann. Nee, aber auch solche Sachen, die man vielleicht bisher aus Faulheit nicht gemacht hat. Oder irgendwie einen habe ich gesehen, der hat sich, was war das denn, wer war das denn? So schönere Lokalisierung gebaut. Ja, ich habe das Beispiel vergessen, aber das war so ein...
Ja, der Jalkut war das, glaube ich.
Ich kann dir viele sagen, die es nicht gemacht haben.
Richtig, Jalkut war das, genau.
Ja.
Ja, nämlich der hat einen Sonderfall für Fehlermeldungen aus lokalisiertem WordPress raussaugen. Das ist kein schöner Job, wenn WordPress dir entgegenspuckt, so falsch. Ja, in 70 Sprachen.
70 Sprachen, ja.
Und der hat sich jetzt halt vom AI-Agent was raussuchen lassen, wo der auf der einen Seite aus dem WordPress-Source-Code und seinen Lokalisierungsstrings das zusammenschmeißt, dass seine App, die mit dem WordPress sprechen möchte, auch besseres Fehlerhandling hat, wenn der Login abgelaufen ist oder so ein Schmarrn. Ja? Das macht niemand freiwillig. Das kannst du vielleicht einem Praktikanten geben und der muss es dann machen. Und das bleibt aber auch nicht aktuell, weil sich WordPress verändert. Ja? Er sagt, die Stelle von WordPress verändert sich nicht so sehr, aber gut. Es ist halt, das führt, glaube ich, insgesamt schon auch bei, was Leo letztes Mal gesagt hat, wenn Leute das in den Händen halten, die sich damit auskennen, dann führt das auch zu möglicherweise besseren Ergebnissen. Wenn man da irgendwie sich Arbeit abnehmen lassen kann. Ich habe von dem Kollegen David Smith, glaube ich, der hat gemeint, der hat irgendein Problem, irgendeinen Bug gehabt, hat ihn von Hand in 10 Minuten gefixt. Hat gesucht, hat den Bug gefunden, 10 Minuten gedauert. Hat den gleichen Bug nochmal, den Bugfix rausgenommen, nochmal gegen den Agent geschickt. Der Agent hat es in 1 Minute geschafft. Hm. Gleicher Fix.
Ja, ist schon wild.
Ja, also das ist interessant. Das andere ist auch noch, weil der Chat gerade sagt, mit Open Code und so weiter, es gibt ja jetzt auch sehr viele verschiedene Harnesses. Also Harness, die App, in dem dein Agent dann läuft und in dem er dann mit deinem Code interagiert. Also die Codex-App selbst, Open Code oder Cursor oder sonst was oder Cloud Code mit einem anderen Modell drin oder jetzt Xcode oder deine Geschmacksrichtung von VS Code. Das kann sich nochmal extrem unterscheiden, wie das Ding agiert und wie gut das ist und wie schnell das ist.
Ja.
je nachdem, wo du diesen Agent dann verwendest und welchen Agent du verwendest. Ja. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, sich mal da reinzuhängen und wenn man selber sowas macht, zu gucken, wo kann das für einen selbst irgendwie sinnvoll sein? Kann man dem Ding so weit vertrauen, dass es langweiligen oder eben genau, wie du sagst, Testcode schreiben. Testcode sieht der User erstmal nicht. Ist erstmal genau. Wurscht. Ja, ja. Das ist auch so internes Tool, kann man erstmal versuchen. Und wenn man das nicht auf Kundschaft loslassen will, kann man ja erst einmal seinen eigenen Kram irgendwie damit laufen lassen.
Ja, auch so dieses Grinden im Entwicklungspersonsdasein, Dasein, sowas wie, ich muss irgendwie, keine Ahnung, Zeug in eine Datenbank regelmäßig importieren und mir da Skripte für schreiben. Das ist dem Scheißding das Schema von Quelle und Ziel und nach 3 Sekunden hast du halt ein Importskript, was einfach funktioniert. Das ist einfach so viel wert und du musst das halt nicht selber machen, sondern kannst dich halt darauf konzentrieren, die Gedanken zu machen, wie bauen wir Architektur besser, wie bauen wir Systeme besser und so weiter und so fort. Das ist schon, ich bin Fan.
Und selbst wenn du nicht programmieren willst, sondern auf Daten auf deiner Platte agieren möchtest, kann man das ja trotzdem, muss ja nicht programmieren, du kannst ja auch andere Daten bearbeiten, die du lokal liegen hast, ohne dass du jetzt irgendwas skriptest, weil der kann das ja für dich skripten. Ich habe gerade vor der Sendung ausprobiert, ich habe mir aus YouTube ein Google Takeout geholt von meinen Subscriptions. Alle meine subscribeden Channels. Ja. Und dann habe ich ihm diese CSV-Datei hingelegt und habe gesagt, okay, jetzt nimmst du mal aus diesen Channels hier, nimmst du nur die raus, die mit Computern zu tun haben. Mhm. Und die haben ja auch alle nicht Computer im Namen drin stehen.
Ja, ja.
Sondern der hat irgendwie mit der Websuche jeden einzelnen Channel von diesen 300 Channels angeschaut und geguckt, hat der mit Computern zu tun, hat dann die Liste rausgelassen, nur mit die mit Computern zu tun haben und hat einen Beschreibungstext dazu geschrieben. Beschreibungstexte sind nicht hundertprozentig, aber die Liste, die ist sehr, sehr richtig. Das sind jetzt 100 Kanäle, die mit Computern zu tun haben.
Ja.
Das ist ein Beschreibungstext, der fast richtig ist. Und das hätte mich von Hand länger gekostet. Definitiv, sehr viel länger.
Ja. Ja.
Und das kann man auch jetzt, Leo und Alex, die jetzt nicht selber den ganzen Tag irgendwie Python und Combine-Code schreiben irgendwie.
Den ganzen Tag.
Das machen die beiden nachts, so wie Batman. Die sind die ja, Batman des Python.
Ja, aber so 60er Jahre Batman, so mit
Puff und Uff.
Ja. Und ich habe auch, jetzt ist diese Woche ist ChatGPT Codex 5.3 rausgekommen, was nochmal ein Tick schneller und nicer und besser und alles ist. Habe ich jetzt mal diese neue Version von ChatGPT Codex gegen meinen alten Slop laufen lassen und gesagt, hier, guck mal dieses Projekt an, zum Beispiel Runko von letzter Woche, hier, schau mal Runko an von letzter Woche, schau mal, ob das alles okay ist, findest du was, was ist hier nicht in Ordnung, was müsste man hier verbessern und so weiter. Und dann sagt er halt, das war schon okay so, er sagt, irgendwie super Edge Cases hat er gefunden beim Admin-Login, wenn noch kein User angelegt ist, das ist voll unsicher. Aber das ist mir auch zum Beispiel in dem Fall egal.
Klar.
Ja? Oder er hat so Cross-Site-Scripting-Zeug gefunden, ist aber in dem Fall auch egal, weil da nur wir Content reinschreiben und Basti Cross-Site-Scriptet mich ja nicht.
Was hat er denn so gesagt, so, wenn man sich mit Firefox einloggen möchte?
Dann mal, geh weg, hat er gesagt.
Ja, das glaube ich aber auch.
Habe ich ihn auch gefragt, hier Firefox-Login und so weiter, hat er gesagt, gib mal einen Log-File.
Arsch.
Ja. Nee, aber das ist schon ganz interessant zu sehen, was der auch an Problemen findet. Da überlegen die Firmen auch rum, wie sie mit Sicherheitslücken umgehen, die durch das Zeug gefunden werden und ob die da irgendwie auch Hand aufhalten wollen, glaube ich auch und sowas. Also und OpenAI überlegt auch rum, wie das mit der Bezahlung für Codex gehandhabt werden soll. Die haben jetzt vor ein paar Tagen eine Umfrage gehabt, so sollen wir mal vielleicht eine Stufe zwischen 20 und 200 Dollar einführen?
Ja.
So verrückte Idee, ja. Wäre eine Idee.
Nicht so verkehrt. Ja, ich meine, im Moment geben sie ja sowieso viel, packen sie ja alles Mögliche drauf, aber früher oder später werden Leute da ja in offensichtliche Probleme reinrennen.
Ja.
Ich glaube, kannst du nicht schon bei Codex irgendwie ein bisschen, also nicht nur über die API, aber konntest du da nicht irgendwie schon so in 20-Dollar-Schritten nachbuchen?
Da du gab's kannst schon irgendwas. Nach den 20 Dollar kannst du weitere Credits kaufen, aber die sind dann teurer als die 20 Dollar und so. Und das ist,
ja, okay.
Ich denke aber,
bisher war der Tipp halt, leg dir mehrere Accounts für je $20 an, weil $40 ist ein besserer Deal als 200, wenn du es nicht aufbrauchst. Mhm. Ne, sowas. Aber ich denke, da wird jetzt auch bald was nachkommen, dass du da kleinere Häppchen nachlegen kannst. Und mit den $20, also im Moment ist 2x Gratis-Level irgendwie und auch für die ganz billigen Accounts ist jetzt ein bisschen Codex-frei, damit da mehrere Leute reingeholt werden. Ja, ja. Und sie haben diese $8-Stufe irgendwie reingehängt, um noch mehr Leute reinzuholen. Also ist da, die wollen da sehr, die wissen, dass ihr Codex das Beste ist, was sie da gerade haben. Und dieser Chatbot und diese Bildgenerierung ist halt so ein bisschen Schmarrn. Das wissen die selber auch, deswegen stecken sie so viel Energie jetzt in Codex rein.
Ja. Und Claude ist ja für Reiche, habe ich diese Woche gelernt.
da müssen wir noch kurz drüber sprechen, oder? Wenn wir jetzt hier Super Bowl Weekend haben und Werbung und für ChatGPT ansteht. Ich meine, Anthropic hat da schon einen cleveren Move gemacht, diese Werbevideos rauszuhauen, über die ich sehr gelacht habe, muss ich sagen. Also das sind ja irgendwie so eine Handvoll Werbevideos gewesen und die haben halt ChatGPT OpenAI aufs Korn genommen, indem sie halt irgendwie da so Werbung eingeflochtet haben in dieses Setup. Und ich fand das sehr, sehr lustig. Also ich muss sagen, ich fand das sehr, sehr lustig. Und das hat scheinbar auch bei OpenAI und speziell Sam Altman so einiges an Frustration ausgelöst.
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Naja, also es gibt diese Werbespots und also, weiß nicht, spricht halt Therapeut XY mit so einem Patienten und dann irgendwann führt das Gespräch oder nach 2, 3 Sätzen führt das Gespräch zu irgendeiner Werbevermarktung. So, weißt du? So, möchtest du Frauen in deiner Umgebung kennenlernen irgendwie? Du hast mit deiner Mutter Probleme. Möchtest du ältere Frauen in deiner Umgebung kennenlernen? So sehr, sehr lustig, ernsthaft. Und das ist bei OpenAI ganz schwierig angekommen, weil die wissen, die kommen um diese Werbefinanzierung nicht drumrum. Also das ist das Ding für sie. Weil sonst können sie dieses Kapital, was sie anfordern, was sie ohnehin schon verbrennen, können sie nicht anders refinanzieren. Deswegen ist das so ein Hot Topic bei denen intern. Und Anthropic hat halt auch, also an Anthropic Stelle muss man auch sagen, die werden diese Werbedeals nicht haben, weil die ganz andere Ausrichtung haben, andere Kundschaft und so weiter. Die wissen halt, die können diese Die werden sich bis auf Weiteres einfach über diese Business-Geschichte oder halt Bezahlgeschichte finanzieren. Deswegen war das auch ein sehr leicht produzierter Werbespot, muss man sagen. Also weil sie da nichts an eigenen zukünftigen Plänen verbrennen. Und OpenAI war sehr angepisst, weil sie wissen, das ist halt genau das nicht. Das ist sehr, sehr unehrlich auch gewesen. Also sie wissen, also so wird diese Werbeintegration natürlich nie aussehen. Aber das ist die Angst, die so in, glaube ich, jedem drinsteckt, der sagt, der hört so, ChatGPT wird halt mit Werbung bald zugeballert und dann steckt die Angst in, ja gut, dann verfälscht das meine Werbeergebnisse. Das glaube ich nicht und das wird auch nicht so stimmen und deswegen war das auch ein sehr unehrlicher Werbespot, aber so funktioniert halt Werbung, so deal with it, so, weißt du, so, da musst du nicht so angefasst irgendwelche Sachen dann in Social Media schreiben irgendwie und also das war alles eine sehr lustige Woche, muss man sagen.
Dieser Patch wird Ihnen präsentiert von McDonald's.
Es schreit natürlich danach, da eigentlich lustige Witze drüber zu machen. Ich meine, wir haben ja außer den Screenshots, die OpenAI selbst rausgeworfen hat, haben wir ja noch nicht wirklich gesehen, wie diese Werbeintegration tatsächlich aussieht und wie sich das faktisch äußert in ChatGPT dann mit Werbung und wo da die Grenzen sind und wie fließend die sein werden und ob das in irgendeiner Form nervend ist und was tatsächlich der richtige Weg ist, um Werbung zu integrieren. Wir haben ja gesehen, dass der Clou war ja immer, die Werbung an neues Medium oder zum Beispiel an Social Media in irgendeiner Form anzupassen. Und Instagram ist vielleicht natürlich die beste und optimalste App aller Zeiten gewesen, um in die Werbung reinzuballern.
So optimal, aber ja.
Doch, ja, optimal, nein, aber ich meine, die Werbung, also es ist halt nicht zu unterscheiden. Also das
ist schrecklich optimal, ja.
Posting und Werbung und alles geht ineinander über. Du hast halt diese Suppe, die sozusagen aus Sicht von Instagram natürlich perfekt ist, weil das flutet alles über dich rüber und du überspringst dann halt die Werbung. Bei TikTok funktioniert ja wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht dann ähnlich und das ist halt die Frage, was ist dieses Format in dem Kontext von einem textbasierten Chat-Interface?
Also hast du schon mal die diese Produktsuche bei ChatGPT durchprobiert, wenn du sagst, ich suche einen Staubsauger oder sowas, habe ich gestern probiert, weil ich suche einen Staubsauger. Und dann hat der, das Interface ist ganz interessant, weil die, du sagst, ich suche einen Staubsauger, der soll so, so, so und soll so viel kosten und dann fängt er an zu suchen, aber während er sucht, gibt er dir so Karten mit Treffern und du sollst sagen, so, interessiert er dich? Ja, nein. Und dann, wenn du nein sagst, dann fragt er, wieso? Die Preis oder Marke oder Feature oder was auch immer. Und dann bist du halt eine Weile auch beschäftigt, während er noch sucht. Und dann gibt er dir am Schluss so ein Karussell und eine von, weiß nicht, 5 Produkten und sagt dir hier, dass wie halt so ein Test aussehen würde. Hier, der ist, der kann besser um die Hindernisse rumfahren und der ist besonders laut und der ist besonders teuer oder so. Und an diesen Platzierungen könnte man natürlich was ändern oder man macht es so, wie Google anfangs eingestiegen ist und macht da einfach neutrales Banner dazu. Hier Staubsauger, Shop, irgendwas, könnte dort halt eine Werbung reinbuchen auf dieses Keyword. Aber an, über diesen Punkt ist ja eigentlich so die restliche Online-Werbung schon raus.
Ja, ja, absolut. Also und ist es eben auch die Frage, ob zum Beispiel so eine Google-Style textbasiertes Stück da so sinnvoll wäre am Schluss, wenn du da dann Link zu Staubsauger Shop 27 dann noch reinklebst.
Ich kann dir das beantworten. Nein.
Natürlich.
Das ist halt so die Problematik, wenn sie halt auch so spät anfangen mit dieser werbefinanzierten Geschichte. Alles wird letztendlich über dieses Gedächtnis laufen. Über wie viel Daten kann OpenAI über dich als Nutzer sammeln, um darauf dann zurückzugreifen und 7 Monate später, keine Ahnung, kein Staubsauger mehr, aber irgendwas anderes aus deinem Gedächtnis zu ziehen und das einzuflechten in die. So funktioniert Instagram, das lernt so viel über dich, wo bleibst du hängen, bei welchem Thema stoppst du beim Scrollen beispielsweise, was likest du und so weiter. Und auch nur so ist der Weg, um für aus OpenAI-Sicht gute Werbung, gute Werbeergebnisse in ChatGPT zu ermöglichen. Nicht dieses irgendwie, er sucht nach Staubsaugern, ich schlage ihm mal Staubsaugerbude XY vor, so, sondern die Werbung, die wirklich geklickt wird und dann die hohen Raten bringt und so weiter, das ist halt alles an diese Gedächtnisfunktion und geknüpft und was die Maschine über dich als Nutzer weiß, weil das ist ja das, deswegen gibt es kein Instagram im Web anonym, du musst eingeloggt sein und all diese Späße. Also, und deswegen, sie fangen super spät damit an und das wird ganz schreckliche Werbung zuerst sein. Das wird zuerst diese Werbung sein. Es wird irgendwie hier, kauf den Big Mac. Keine Ahnung, irgendein Quatsch halt, der auch nicht klicken wird. Der wird super günstig sein und der wird aber auch dann nicht geklickt. Und das wird dann im Laufe der Zeit vielleicht besser und vielleicht wird es so integriert, dass das dann für beide Seiten sich nicht irgendwie nach einem schlechten Deal anfühlt. Aber es wird am Anfang ganz schrecklich sein und auf absehbare Zeit wahrscheinlich auch erstmal ganz fies und deplatziert daherkommen.
Das ist halt die Frage. Also ich meine, das ist halt die Frage, ob sie es geknackt bekommen. Weil wenn sie es geknackt bekommen, dann machen sie da ja einen Geldschlauch auf, der so groß ist, dass der wahrscheinlich sehr viele Probleme auf einen Schlag verschwinden lässt. Wenn sie es nicht geknackt bekommen, dann haben sie so ein großes Problem am Bein in vielerlei Hinsicht, dass es vielleicht nicht mehr ausreicht, um das insgesamt dieses Geldproblem in den Griff zu bekommen. Also das, weil das ist ja definitiv jetzt ein Markt, der komplett offen ist. Also und in den ganz offensichtlich eine massive Menge an Geld fließen wird, in dem Moment, in dem irgendjemand schafft, dort einen Werbeschleuder, ein funktionierendes Werbe-Business hinzubekommen. Und da sind ja echt sehr viele offene Fragen, wie das geht und ob du da vertraust. Ich meine, wir sehen ja, dass offensichtlich Werbung völlig egal ist. Also ich meine, es ist ja auch keiner aus Instagram verschwunden, weil da Werbung plötzlich drin war.
Auch wenn
also,
da jeder dritte Anzeige irgendwie ist.
Ja.
Aber gegen OpenAI treten halt jemand wie Google tritt da an und da tritt jemand wie Meta dagegen an. Also das ist schon eine Herausforderung. Deswegen fühlte sich wahrscheinlich Altman so angefasst von dieser Geschichte, weil Google dieses Werbebusiness einfach und Gem, also Google hat dieses Werbebusiness ganz gut im Griff und hat dieses Gemini, was ernsthaft auf Augenhöhe ist und teilweise kannst du argumentieren, die Version ist besser oder schlechter, keine Ahnung. Aber Google wird da irgendwann sicherlich von alleine lassen, was sie sich da vorstellen und es immer weiter integrieren. Und Meta macht das ja, also diese Super Intelligent Labs und so weiter, keine Ahnung, was da mal rausfällt, aber also was Meta an Werbebanner automatisieren, bauen lässt und AB testet und komplett erzeugen lässt in Zukunft, das können wir uns, glaube ich, noch gar nicht vorstellen, weil das ist ja, also deren deklarierte Aussage ist einfach so, hey, gib uns, du Werbeanbieter, du Werbeagentur und so, gib uns einfach nix. Sag uns irgendwie Produkt Y, wir bauen dir mit AI den Banner, wir finden die Leute, die zu diesem Banner passen. Wenn der Banner 2% weniger geklickt wird, dann ändern wir den Banner on the fly und so weiter. Also gegen diese Buden tritt ja OpenAI an.
Da kannst du auch hinten dran gleich so eine Dropshipping-API bauen, weil du brauchst auch niemanden mehr in der Mitte. Also du brauchst ja nur die Leute, die das irgendwie anklicken und fertig. Und dann musst du irgendeine Art von Produkt, was vielleicht nicht gleich beim Auspacken zu Staub zerfällt, da noch irgendwie hinschicken.
Was auch egal ist, glaube ich, weil es gibt ja so Temu, weißt du?
Ist auch nicht weit entfernt davon, ja, das stimmt.
Nee, aber Entschuldigung, aber nur ganz kurz, aber das war dieser, wie heißen die, ich spreche die falsch aus, diese
ich nenne die auch einfach Schein der Einfachheit. Ja, ja,
Und da war doch der Trick, dass einfach das Zeug so günstig ist, dass Leute sich auch nicht beschweren, wenn es halt komplett kaputt ist, weil es halt zu günstig ist. So kommt Kleidung irgendwie für 1 Euro und dann ist aber komplett kaputt gleich, aber egal. So, nächste Order ist raus. Und
ja, es ist aber auch ein perverses Ding halt. Und das sehen wir ja auch bei Temu, das ist ja auch natürlich absurd eigentlich unterm Strich. In vielerlei Hinsicht. Aber hier ist es halt die Frage, ob sie da halt hinwollen, auch was die Werbung, die Qualität der Werbung und die Art der Werbung angeht. Ich weiß nicht, ob Basti, hast du noch im Blick, was bei Instagram aktuell ich meine, wir haben ja gesehen, dass Instagram hatte ja auch so eine Hochzeit, wo die Werbung einfach wirklich perfekt war und wo so eine Zeit war, bei dem man praktisch durch den Feed scrollen konnte und sagen konnte, okay, ich bestelle jetzt praktisch jedes Produkt, was in der Werbung auftaucht. Und das ist tatsächlich nicht verkehrt. Mhm. Und gibt es diese Werbewelt in Instagram noch oder ist die eigentlich auch verschwunden? Weil
das kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an. Also bei mir hat sich die tatsächlich verändert, aber es gibt sie noch. Bei mir ist es jetzt, sind es keine, also die Menge der Produkte, die durchfahren, die irgendwie sinnvoll und zugeschnitten sind, die ist wenig geworden. Also es sind einfach wenig Produkte, die da noch durchfahren. Was bei mir wirklich viel zugenommen hat, sind Empfehlungen für Musik. Also auf diesen Zug sind offensichtlich Bands aufgesprungen, die so in der Lage sind, Menschen zu targeten, die vermutlich die Zielgruppe für ihren Stil von Musik sind. Weil ich sag mal so, jedes fünfte Ding, was ich in meinem Feed habe, ist eine Band, der ich nicht folge, was ein gesponserter Inhalt ist. Und ich sag mal so, bei 92% habe ich ja scientifically getestet, ist das Musik, die ich so einfach abonnieren kann und hören kann und die ich gut finden würde.
Und meinst du, das sind die in Anführungszeichen billigen Werbeplätze, die dann da einfach noch rausgeschmissen werden und die dann jetzt zum Beispiel von Bands genutzt werden, die sagen, hey, okay, für den Preis können wir das machen, wir werfen da einfach mal ein bisschen Geld ein und lassen das halt, ich meine, funktioniert ja sowieso automatisiert.
Also ja, wenn du schaust, wie viel Subscriber diese Bands haben irgendwo, haben die sich keine teuren Werbeplätze kaufen können.
Ja, eben. Also dann, das heißt aber auch dann im Umkehrschluss, dass Instagram eben die teuren Werbeplätze auch nicht mehr komplett voll bekommt.
Kann gut sein, ja.
Ich bin neulich vom Supermarkt angequatscht worden, kam so ein Typ, hatte so ein paar CDs dabei, so, hier willst du mal unsere Musik hören.
Das ist cool. Das ist cool. Lange
passiert. Das ist mal so eine finnische Metalband.
Genau die. Hey. Der gleiche Typ.
Ja, wahrscheinlich.
Sehr gut.
Ja. Naja, nee, aber ich will jetzt einen Staubsauger kaufen. Wie erreicht mich denn, wie wäre denn jetzt der ideale Weg, um mir einen Staubsauger anzudrehen? Ja, also ich bin vielleicht auch untypisch, weil ich kaufe nicht den nächstbesten, sondern ich will ja genau wissen, ist der WLAN, hat der Matter, hat der LiDAR, hat der eine Saugstation, eine Staubstation, eine Wischfunktion?
Wie ist es mit dem Saugkraftverlust?
Ja.
Also am besten wäre doch, gibt es diese Vorwerktypen noch, die zu einem nach Hause kommen und dann irgendeinen dreckigen Teppich kippen?
Garantiert.
So einen. Lad dir doch mal so einen ein.
Ich habe ganz viele. Ich glaub,
du wärst genau auf einer Wellenlänge mit dem. Das ist total super.
Fun Fact, ich habe ganz viele Sprachaufnahmen gemacht auf Englisch mit dem deutschen Sprecher für den Saugkraftverlust von Dyson.
Ah.
Mit dem Engländer.
Okay, sehr gut.
Ja, dann. Ja, nein, der war auch sehr gut. Das war auch ein guter Schauspieler. Der hat Sachen aus Texten rausgeholt, da wäre ich nie drauf gekommen. Das ist sehr faszinierend, wie sowas funktionieren kann. Werbung. Wie wählen denn Leute sowas aus? Weil das jetzt bei Mediamarkt, bei der Super Bowl-Werbung irgendwie voll billig ist? Oder ja. weil der Xiaomi draufsteht, nehme ich ihn nicht, sondern aber wenn der Vorwerk draufsteht, dann ist er ja sicher gut. Ja, die gleiche Kiste.
Das ist total lustig, weil die Frage habe ich mir auch schon mal gestellt und am Schluss fragst du dann die normalen Leute um einen rum, ne, weil in der Gruppe hier brauche ich nicht fragen, weil wir, die einen kaufen sich einfach sicherheitshalber keinen, um zu vermeiden, dass man ein neues Gerät irgendwie einrichten müsste. Die Dritten kriegen das vermutlich von der finnischen Regierung gestellt einfach, da kommt dann das beste Gerät einfach automatisch vorbei und dann sitzen wir zwei hier, die einfach Stunden um Stunden in Research rein investieren, um dann einfach am Schluss doch nichts zu kaufen, weil so funktionieren normale Leute nicht und die kaufen dann irgendeinen, der entweder günstig ist oder der es gerade beim Aldi gab oder der gerade beim Mediamarkt im Angebot ist oder wo keine Ahnung, dich irgendein Jorge González von irgendeinem Plakat anschaut und sagt, kauf keinen Scheiß, sondern diesen Staubsauger. Und dann denken die sich, ja, wenn der das sagt, dann muss ich den wohl kaufen, weil der kann tanzen. Und am Schluss funktioniert das so und mir ging es neulich wie dir. Ich wollte einen neuen Staubsauger kaufen, habe dann Stunden mit drei verschiedenen AIs diskutiert und mit Vergleichsportalen diskutiert, nur um festzustellen, wenn ich einen neuen Akku in meinen alten Dyson reinstecke, geht er wieder und dann habe ich einfach keinen gekauft, sondern einen neuen Akku. Das heißt, ich kann dir auch nicht helfen.
Ja, der Dyson, den ich hier vor 4-5 Jahren gekauft habe, der fällt halt auseinander, so einfach so Plastik kaputt. Und Batterie auch kaputt, aber das ist halt so zu kurz für so einen Staubsauger. Krass,
weil wir haben ja hier zwei Dysons und also wie gesagt, bei dem einen, der zwischen 8 Jahre alt ist, habe ich jetzt den Akku getauscht, seitdem ist er wieder wie neu.
Ja, kein Saugkraftverlust, aber war halt kaputt, dann doch Saugkraftverlust.
War.
Deswegen kein weiterer Dyson erst. Aber egal, weiß jemand einen guten Staubsauger? Einer, der nicht verwirrt ist, wenn man ihn in andere Stockwerke trägt. Das war so ein Punkt, nämlich zum Beispiel manche smarten Staubsauger-Roboter, die können mit mehreren Ebenen umgehen. Die kommen damit klar, wenn man sie woanders hinträgt. Manche nicht.
Aber da gibt's auch, du brauchst doch keinen, den man irgendwo hinträgt. Du hast doch diesen Hüpfroboter gesehen, der die Treppe hochgehen kann.
Ja, nee,
nehmen wir einfach den.
Oder alternativ halt drei billige kaufen. Weil drei billige oder ein teurer, weißt du?
Gibt es nicht so einen Hüpfroboter, der auch gleichzeitig Socken rumtragen kann? Da gibt's das hier. Ja, einfach den kaufen.
Naja, wir bleiben noch ein bisschen bei dem Codex, nämlich eine neue Mac-Version haben sie auch rausgetan. Auch interessant. Codex für Mac, also die haben die CLI, sie haben das Webtool, was im Web läuft, in Containern läuft und sie haben jetzt diese neue Mac-App hier rausgetan. Die ist auch interessant, weil die ist ein neuer Blick auf, was ist denn eine IDE? Mhm. Normalerweise bisher eine IDE war sowas, wo du Text reinschreibst. Ja, vielleicht mit irgendwie so Autocomplete und sowas. Dann in letzter Zeit so mit einem Coding-Assistenten an der Seite. Und diese neue Mac-App von Codex, die dreht das halt auf den Kopf und sagt, okay, nee, Der Code ist in der dritten Spalte, in der letzten Spalte. Ja. Der erste Spalte ist hier der Chat-Agent und am Schluss kommt da ein Commit rausgefallen. Den kannst du anschauen, brauchst du aber gar nicht. Das fand ich nochmal ganz interessant. Der Code ist eigentlich egal. Ist auch egal, welche Sprache. So, ist das jetzt Go oder Python? Wurscht. Es läuft ja. Ne? Also das ist einfach nochmal, das ist jetzt auch nicht fertig und so, das hat auch seine Haken, aber es ist durchaus interessant, weil du halt auf ein Projekt, du hast dann links an der Seite, hast du eine Liste mit deinen Projekten. Und kannst du in einem Projekt mehrere Threads aufmachen und die dann parallel losarbeiten lassen. Und kannst auch sagen, okay, du machst dir das in einem Worktree oder ist egal, du wirst dir schon nicht auf die Füße steigen. Und wenn schon, dann behebst du es halt wieder. Und dann laufen die los. Die halten auch deinen Mac wach, solange wie sie laufen, wenn du das möchtest. Und am Schluss fällt auf der rechten Seite halt irgendwie ein Git-Commit raus. Ich glaube, das ist nicht uninteressant.
Definitiv, weil wenn wir es uns mal anschauen, jetzt mit einer Brille von Leuten, die halt nicht halbwegs wissen, wie man Code schreibt, dann ist es ja bisher schon, was ist intimidating auf Deutsch?
Einschüchternd.
Einschüchternd, danke. Wenn du Nehmen wir mal VS Code. Also VS Code ist auf vielen Ebenen einschüchternd. Aber wenn du halt so eine klassische IDE aufmachst, dann hast du erstmal ein File-Browser-Tree, wo du dann irgendwelche Source-Files hast in irgendwelchen obskuren Ordnerstrukturen und dann machst du irgendeine Datei auf und dann hast du eimerweise Code. Also ich bin viel in Anti-Gravity unterwegs und das funktioniert genau so, ist ja ein VS Code und dann hast du rechts diesen unscheinbaren diese rechte Spalte, wo du mit dem Agenten interagieren kannst und in dem Moment, wo der Code schreibt, macht er erstmal diesen Code auf und das erschlägt dich. Und wenn wir uns aber anschauen, und das ist ich vermute, das ist das, wie OpenAI da rangegangen ist, so wie benutzen denn Menschen so ein Coding Agent? Und ich weiß nicht, Timo, wie es ob es bei dir groß anders ist als bei mir, aber ich rede mit diesem Agent, der schreibt Code und manchmal, aber wirklich nur manchmal, schaue ich mir diesen Code an. Meistens schreibt der Code und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und 17 Source Files oder eine sehr lange Source File oder whatever. Und je nachdem, wenn es irgendwie eine Mac-App ist, drücke ich auf oder sage ich ihm, kompiliere das mal mit Xcode und dann kompiliert er das, die App startet, ich teste sie durch, gucke, ob das funktioniert, wie es ist oder lass das Ding das durchtesten und wenn es gut ist, dann ist gut, dann schaue ich mir den Code auch nicht genauer an. Manchmal schmeiße ich noch einen zweiten Agent drauf und sage, guck dir mal den Code an, ob das passt. Das war's, aber meistens schaue ich da nicht durch. Warum soll jetzt also die IDE sich fokussieren auf die tatsächlichen Codezeilen, wenn die meisten Leute, die das benutzen, das tatsächlich gar nicht mehr anschauen, sondern du halt dann guckst, hat das Stück Software, das ich gebaut habe, die Funktionalitäten, die ich von ihm erwartet habe?
Ja, das führt natürlich auch zu Problemen, aber erstmal intern ist ja wurscht. Vielleicht lässt du auch erstmal, sagt auch der Chat gerade so, das siehst du ja dann, oder du kannst dir den Code auch erst dann anschauen, wenn du bis zum Git durchgekommen bist. Wenn du sagst, okay, das ist jetzt ein Zustand, den möchte ich mir irgendwie aufheben, das ist was vielleicht wert, dann kannst du da nochmal drüber schauen, ob es irgendwie stimmt. Ich habe vorher gesagt, ich habe so ein Skript mir schreiben lassen, so on the fly, was halt Duplikate von Dateien löscht. Aber ich habe halt nicht den sofort auf der Platte löschen lassen, sondern ich habe mir halt erstmal ausgeben lassen, was würdest du jetzt löschen? Da habe ich nochmal härter selber drüber nachgedacht, wie identifiziert man denn die Dubletten wirklich sicher, dass man sicher ist, dass die gleichen Dateien da drin sind und das eine waren FLAC-Dateien, das andere Wave-Dateien, musst du die halt nochmal kodieren, dekodieren und gucken, ob die wirklich gleich groß sind und gleich lang sind und der gleiche Inhalt sind. Und dann, du musst halt selber schon noch mitdenken. Deswegen ist es halt auch wichtig, dass es jemand in der Hand hat, der weiß, was er so ungefähr tut und der auch beurteilen kann, was der Output dann ist und man hat ja auch selber so einen Test im Kopf. Also man als echter oder falscher Developer lässt man ja auch selbst in seinem Kopf die Tests laufen und erwartet das und dann kommt aber das raus, dann ist es vielleicht falsch. Dann lässt du nochmal dagegen laufen oder steckst ihm halt das Logfile rein. Oder das musste ich jetzt auch mehrfach sagen, so, der hat halt irgendwas gemacht, was er gemeint hat, was praktisch ist, aber er hat es halt nicht gelockt. Ich konnte nicht sehen, was da passiert, er konnte es auch nicht sehen. Dann schreibt man Log. Dann schaut er sich das Log an und sagt, ja, das ist falsch, dann mache ich nochmal richtig jetzt.
Ja.
Weil er hat halt das Log nicht gesehen, weil es gab keins. Und selber auf die Idee gekommen ist er auch nicht, dass er ein Log bräuchte, um zu sehen, was da passiert. Ja. Sowas, ne? Und das kann man halt hier auch in diesem Codex für einen Mac mal ganz gut ausprobieren. Ist vielleicht interessant, dass sie das jetzt als React-App gebaut haben, wohingegen der ChatGPT Atlas Browser in SwiftUI geschrieben ist. Sind sie vielleicht auch selber drauf gekommen, dass SwiftUI eine Sackgasse ist, aber egal.
Wer weiß.
Nee, ich weiß es nicht, wie Apple das halt, Apple hat ja noch am Horizont das Problem mit die Systeme zusammenbringen, irgendwie. Die haben sich da was ausgedacht. Ich denke auch deswegen haben sie SwiftUI.
Timo, no, no.
Ja, ja,
no. Kommt es runter, guck mal, Keynote-Präsentation jetzt. Ah, Keynote, schwierig. Aber no.
Tausendmal nein. Nie
zusammenbringen. Ja, genau.
Bis es auf einmal ja heißt. Ne? Wer würde sich Movies auf seinem iPod anschauen? Bullshit.
Das ist eine alte, sehr alte Referenz.
Bisschen iPod-Video verkaufen und dann ist es das Beste seit geschnitten Brot wieder. Nee. Und Apple muss halt auch selber irgendwie auf einen Punkt kommen, wie sie, und Apple versucht ja auch Sachen. Apple, wieder auch so ein Ding, was sie dir verkaufen, als wäre es das Beste seit geschnitten Brot, nämlich hier Marzipan. Lässt du deine iOS-App einfach auf dem Mac laufen. Easy. Bestes Ding.
Ja.
Stellt sich raus? Nein.
Ja, je nachdem, wie viel Mühe man sich gibt. Ne? Mhm. Also gab es ja durchaus Kandidaten, wo man sagt, ja, es geht dann schon so halbwegs. Also ich es ist ja so ein bisschen verschwunden auf der einen Seite von der Aufmerksamkeit gefühlt her. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch so eine Realität geworden, dass diese Art von Apps halt einfach auf dem Mac landen. Und davon sind manche sehr unglorreich und manche aber so, dass man schon sagen würde, okay, das geht eigentlich als eine ganz solide Mac-App durch am Schluss. Also ich meine, Apple macht das ja auch, nutzt es ja auch selbst. Und wir haben ja gesehen in den, ich würde sagen, in den letzten Jahren mit den letzten iOS und macOS-Versionen sind die, also Apples macOS-Version von den eigenen Apps, die sie praktisch zu iOS dann aufgeschlossen haben, also ich meine, Nachrichten-App ist vielleicht so der Klassiker dann als Beispiel, wo die Mac-App ja einfach über Jahre und Jahre hinterher war. Und ich weiß jetzt gar nicht aus dem Stegreif, irgendwas wird sicher auch auf dem immer noch fehlen in der Mac-Nachrichten-App, aber das meiste müsste inzwischen eigentlich rübergekommen sein aus die iOS.
Nachrichten-App selbst ist aber eigentlich auch von der UI her relativ trivial. Ja. Die ist jetzt nicht so, ja?
Ja, natürlich irgendwie schon. Das ist natürlich, auf der anderen Seite kann man sich drüber streiten, ob die wirklich so trivial ist, weil die ja natürlich doch mehrere Ebenen hat und je nach Interface, aber natürlich hast du recht, dass die grundsätzlich besteht hier aus 1 bis 2 Listen, je nachdem, wie du irgendwie dich rumbewegst oder einer Liste und halt einer Chat-Ansicht. Aber ja klar, also ich meine, wenn je komplexer die Apps werden, desto eher bricht, glaube ich, natürlich auch dieses Problem. Aber das ist ja auch die andere Seite, die wir gesehen haben, dass halt die Komplexität von iPad-Apps auch relativ limitiert geblieben ist. Leider muss man ja sagen, bis jetzt, interessant ist ja jetzt gerade, also gerade Pixelmator Pro zum Beispiel ist ja jetzt so ein Gegenbeispiel, wo du siehst, okay, du kannst eigentlich eine vollgepackte, funktionsvollgepackte App mehr oder weniger 1:1 funktional für macOS und für iPadOS anbieten.
So seit diesem Jahr mit den Menüs, mit dem neuen Windows und sowas, genau. Da geht das schon. Und dann zerbricht es halt an, du kannst nur ein Dokumentenfenster haben oder sowas. Das ist dann.
Ja, weil es halt dann plötzlich solche Fehlstellen gibt, wo irgendjemand nicht nachgedacht hat oder das nicht umgesetzt hat oder das noch nicht richtig umgesetzt hat. Ja, also weil auch das ist ja irgendwie da, aber das natürlich in iPadOS ist, diese Mehrfenster-Geschichte ist immer noch schräg in iPadOS, muss man sagen, und auch ein bisschen versteckt, ja. Und viele Apps unterstützen es natürlich gar nicht, immer noch nicht. Das macht es natürlich sehr schwierig. Und an einem gewissen Punkt kommen wir natürlich dann auch an, dass Leute vielleicht gar nicht mehr erwarten, dass Apps mehr als ein Fenster unterstützen, weil es irgendwie selbstverständlich ist, dass diese Apps halt nur aus einer Ansicht bestehen. Vielleicht ist das inzwischen natürlich dann auch schon so ein Fremdkörper, dass Leute gar nicht mehr, also das Konzept gar nicht mehr so präsent ist. Wie für uns ist es irgendwie selbstverständlich, dass du natürlich irgendwie mehrere Fenster öffnen kannst.
Ja, naja, und halt auch, wenn Swift UI halt für gedacht ist dafür, dass Menschen von Hand leichter UI schreiben können. Vielleicht ist das dann auch wurscht, weil die AI, die kann so eine UI einfach auch sehr präzise aus einer aus einer Englischbeschreibung in UI-Kit kippen. Und braucht es kein Swift UI. Ne? Also dann brauchst du diesen Umweg nicht gehen und sparst dir halt diesen Stack von Bugs, den Apple-Entwickler in Swift UI reingebaut haben. Und diese Beschränkungen, die dort reingebaut haben, weil sie nicht die Kapazität haben, so viel und jeden Spezialfall in Swift UI abbilden zu können. Und dann kann halt die AI das vielleicht in UIKit reinkippen und auch UIKit so umarbeiten, dass alles, was mit AppKit auf dem Mac ging, auch dann gut in UIKit auf dem Mac abzubilden ist. Was dann tatsächlich die Parität zwischen den iOS, iPadOS und macOS-Apps bringen könnte. Und ich glaube, bei Apple in der Xcode-Abteilung ist die Message angekommen. Weil die haben jetzt gezeigt, dass sie das wirklich versucht haben, ordentlich einzubauen. Und sie haben dafür nur ein Jahr gebraucht und sie haben es halt jetzt auch im Anfang Februar rausgehauen und haben das nicht bis Juni zurückgehalten. Ich glaube, das ist eine deutliche Mitteilung, die sie uns da auch schicken.
Schon, ja. Es wäre auch sehr albern gewesen, das natürlich bis Juni zurückzuhalten, weil im Juni, da ist irgendwie, da wissen wir noch gar nicht, was die ganzen Agents alle so machen im Juni.
Ja, ja,
also gehen dann vielleicht auch in Urlaub mal oder so, wer weiß schon. Wer weiß schon, was im Juni los ist.
Mhm. Ja, aber das war schon bemerkenswert, oder? Dass es so einfach so zwischendurch kam und das war schon positiv eigentlich zu sehen, weil also vor Jahren hätten sich sowas aufgehoben bis zum WWDC, also keine Frage.
Ja, ich glaube, Apple hat jetzt schon auch verstanden, dass viel brennt, was da los ist. Ne? Und das wissen sie, glaube ich, intern ja auch. Und das ist natürlich der Vorteil, den Xcode halt spezifisch hat. Und das sieht man natürlich auch, dass Xcode davon profitiert, weil es halt einfach intern, also ich meine, irgendjemand muss ja die verdammten Apps von Apple selbst auch noch schreiben. Also da hilft ja, also an Xcode führt halt kein Weg vorbei und dann andere Apps fallen halt einfach runter, weil die keiner benutzt bei Apple intern. Und Xcode geht es halt gerade nicht so.
Und der Troughton Smith hatte noch geschrieben, vielleicht ist es auch so ein bisschen der Tod von so Cross-Plattform-Frameworks wie React, weil du brauchst deine Cross-Plattform-App brauchst du nicht in React bauen, um dann die iOS- und die Android-Version zu haben, sondern du baust eine schöne iOS-Version und sagst immer, kann ich das noch bitte für Android haben? Und der schreibt das dann schon. Und der hat ein Spiel jetzt in einer Stunde oder so von sich auf Android rüber geportet. Mhm. Und er sagt, es ist jetzt nach einer Stunde gut genug, um das in den Play Store rein. Also für den Play Store ist es gut genug, ja.
Okay.
Und der ist halt, der Troughton Smith zum Beispiel ist ganz interessant, weil der ist zum Beispiel extrem clever, was diese ganze Apple-Technologie angeht. Und der wäre auch clever genug, dieses Spiel von Hand auf Android zu portieren. Aber das halt, die Zeit nimmt er sich nicht. Dann spielt er lieber 10 Stunden Flight Simulator oder sowas. Weil das einfach auch netter ist, als jetzt irgendwie Java zu schreiben.
Ja, klar, weil er keine Lust drauf hat und weil vielleicht natürlich auch Geldquellen in Android anders laufen und weißt halt nicht, ob du da irgendwie das sinnvoll refinanziert bekommst. Außer du hast halt Bock drauf, das für Android halt auf Android zu portieren oder für Android dann auch weiterzuentwickeln. Weil der Punkt ist ja auch, dass, und das ist ja auch eine von den großen unbeantworteten Fragen an der ganzen Vibe-Coding-Geschichte ist, Vibe-codest du dann halt dieses Produkt, was du kreiert hast und in die Welt gebracht hast, dieses Softwareprodukt, setzt du das dann halt auch fort und pflegst du das und schickst du wenigstens deinen ganzen Agentenzoo los und lässt dieses Produkt dann auch verbessern und wird es überhaupt dann weiterentwickelt? Das ist ja auch was wir noch gar nicht so richtig wissen, ob wir dann halt einfach so diesen ganzen Schwapp an Software haben, der halt wirklich so einmal Software ist, der so Wegwerfsoftware praktisch, so einmal benutzen und dann.
Ist aber teilweise auch okay. Ne? Also, und teilweise.
Wenn du es für dich selbst baust, ja.
Nee, aber teilweise ist auch kommerziell verfügbare Software, wird dann von dem menschlichen Entwickler nach 1, 2, 3, 5 Jahren vernachlässigt und liegen gelassen oder ganz eingestellt. Mir ist ja die eine Software wegen einem fehlenden Aktivierungsserver, die ich hier jahrelang benutzt habe, weggeknallt.
Ja.
Kann ich nicht mehr installieren, ist weg. Jetzt habe ich Bitfocus Companion, was viel besser ist und gemanagte Versionen hat, sehr gut. Aber das Software hat halt auch sowieso ein gewisses Mindesthaltbarkeitsdatum. Und manche Sachen sind halt auch nur für einmal gut. Und das ist jetzt halt so auch kein Geldaufwand, kein Zeitaufwand, sich irgendein Skript für irgendwas zu schreiben und schreiben zu lassen. Und das ist dann einfach auch okay. Und wenn das dann auch noch irgendwie hübsch aussieht, ich überlege mir auch, was könnte ich denn jetzt irgendwie Nettes machen, weil Runko ist fertig. So, das ist jetzt okay.
Runko war schon von Tag 1.
Ich habe noch Feature-Wünsche. Fertig ist da nichts.
Runko war Tag 0 schon fertig.
Nee, aber im Ernst, wie viel Zeit habe ich da reingesteckt in Runko jetzt irgendwie vielleicht einen Tag? So, für insgesamt.
Ja, ist auch nur einer zu viel, aber
nein, das ist ja genau der richtige Tag gewesen.
Ich habe sogar schon Easter Eggs eingebaut. Also es ist...
Oh.
Bevor wir Produkt hier Gesichter bekommen bei den Anzeigen, wer gerade editiert, davor hast du Easter Eggs eingebaut. Mhm. Ich habe eine lange Feature-Liste.
Das ist ein Skandal einfach.
Nee, aber das ist jetzt für den internen Gebrauch, geht es so, ja, das ist, ich habe auch gefragt, so was müsste ich denn jetzt hier noch bauen und der hatte auch keine guten Ideen. Ich habe an meine anderen Vibeslop-Geschichten reingeschmissen und was müsste ich denn jetzt machen? Dann hat er irgendwelche Sicherheitslücken sich ausgedacht, die in dem Anwendungsfall, wo ich sie benutze, auch wurscht sind, ja. Und
Ich habe die zum Beispiel für die Sprechkabine, die Website, habe ich die Admin-UI habe ich vor einer Weile neu gemacht, habe das nochmal durchschauen lassen. Und da hat er zum Beispiel einen fiesen Bug gefunden, den ich schon selber auch bemerkt hatte. Aber er hat es quasi durch eine statische Analyse gefunden und halt nicht durch das Probieren und läuft nicht, sondern der hat das einfach direkt gesehen. Das ist schon sehr gut. Ansonsten, bei Apple, wie sieht's da aus mit AI? Da gibt es das Gerücht, dass der fantastische AI-Health-Coach rausfliegt, der nie drin war. wieso denn das nur? Ich dachte, Apple Intelligence ist die Zukunft.
Das waren ja sehr lustige Berichte ursprünglich. Ich weiß gar nicht mehr diese eine Formulierung, über die ich damals so lachen musste. Irgendwie KI-Doktor oder halt so alberne Sachen, wo schon offensichtlich war, ja, okay, das wird in dieser Form nicht kommen. Aber irgendwas werden sie ja wahrscheinlich machen. Also die Frage ist halt, wann sind sie in der Lage, ein Produkt anzubieten, um das sich ernsthaft ein eigener, neuer Bezahldienst auch wirklich etablieren kann. Und wenn man diesen Bloomberg-Bericht, der da jetzt kam, Glauben schenken mag, ist es ja so, dass offensichtlich bei Apple selbst und spezifisch Eddie Q gemerkt hat, so, okay, wir sind da ziemlich weit hinten dran. Also ich meine, wir haben ja über Whoop jetzt auch das ein oder andere Mal gesprochen.
Ja.
Und wenn du dir das anschaust, ist halt das, was Apple da mit Health und der Watch macht, das ist wie so ein Steinzeitprodukt. Das ist völlig irre. Also das ist da ist so ein Disconnect da, dass man sich nur wundern kann. Und
aber wie weit muss das hinterhergehangen sein, dass Eddie Q sagt, das machen wir nicht als eigenständigen Dienst? Also das klang so irgendwie, da so zwei Funktionen sind da eingebaut. Irgendwie so ein Button, so, gib mir Tipps, wie ich besser lebe. So.
Ja, sowas. Und dann kommt irgendwie so ein Video von einem Doktor, der so sagt, so, iss mehr Ballast.
Ja, genau. Also die ernsthaft gute Nachricht der letzten Woche, dass das abgesägt wurde oder zumindest verschoben wurde.
Ja.
Jetzt wollen sie, glaube ich, der Bericht lief dann darauf hinaus, dass diese einzelne Funktion eventuell einfach mal so in die Health-App Einzug hält, was der komplett clevere Weg ist. Da macht sich nämlich auch die Frage, die allgegenwärtige Frage auf, ob Apple mit einem eigenen Produkt da konkurrieren muss, mit den ganz vielen Angeboten. Bevel jetzt komplett kostenlos, außer der AI-Funktion. Das ganze Tracking ist bei den meisten Apps inklusive. Und ich meine, explizit Whoop wurde ja auch, glaube ich, angesprochen in dem Bericht, sodass die viel mehr machen, als wir machen hier. Obwohl wir die interne Verbindung haben zu der Health-App. So, das ist schon, also ich bin sehr froh, dass das als eigenständiges bezahltes Produkt erstmal nicht realisiert wird, weil das wäre wieder so eine Geschichte gewesen, wo du sagst irgendwie so, ja, das können sie machen, weil sie da die Health-Abteilung nebenan sitzen haben und da das intern irgendwie gut abrechnen können, aber Alleinstellungsmerkmal wird dann wahrscheinlich nicht vorhanden gewesen sein und deswegen bin ich froh, dass der Weg anscheinend gewählt wurde, so diese Funktion nicht zu streichen komplett, weil ich finde schon, so eine gewisse Basisfunktionalität, die gehört in irgendeiner Form in dieses iPhone rein, weil Apple diese Daten erhebt. Also du kannst einfach nicht erwarten, dass jeder sich halt Bevel XY Co. installiert und dann daraus irgendwie Empfehlungen zieht, sondern du musst schon irgendwo dem iPhone-Käufer entgegengehen oder dem Apple Watch-Käufer und sagen, okay, jetzt kriegst du hier diese Empfehlungsmaschine, so, das ist super basic und keine super Insights wahrscheinlich geben, aber es ist etwas so. Und das ist ja im Moment gar nicht vorhanden. Also die Health-App ist ja weiterhin nur so ein Topf, wo alle so Daten zusammenfließen, wo man nicht aktiv reingeht, um sich irgendwie Informationen zu holen. Was ein ganz komischer Spagat ist, weil es gibt, vor ein paar Jahren gab es diese Medikamente, die da zum Beispiel eingezogen sind. So. Und das ist ja eigentlich schon was, wo du anlegst. So, da musst du schon reingehen. Aber die Health-App ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass du da irgendwie lange Zeit verbringst oder so.
Sie tut halt viel, um dich wieder rauszuwerfen, weil du willst da halt, also du musst unglaublich viel Zeit da drin verbringen, um zu verstehen, wie die aufgebaut ist und wo Sachen verborgen sind. Und es ist echt irre.
Das ist halt, neulich hat ein Hörer geschrieben, dass die Health-App nach irgendeinem Update oder Zeitzonenwechsel oder irgendwas hat die Health-App vergessen, die Pillen-Reminder zu schicken und sowas. Ja. Das ist halt solche Bugs, die halt dann nicht passieren dürfen, was halt echt schlecht sein kann so insgesamt, wenn sowas verloren geht. Und halt auch,
allgemein, die Watch ist 10 Jahre alt und sie haben sich halt seit dem Start mit den Ringen nichts überlegt. Nichts, null, gar nichts, was sie damit anfangen können. Und das ist ein Problem, was bei vielen Apple-Sachen irgendwie so ist, dass so Produkte einmal entwickelt werden und dann nicht wieder angefasst werden. Zum Beispiel diese Health-Funktionen. Sie entwickeln schon rum an Blutsauerstoffmessung und vielleicht auch an Blutzuckermessung und sowas, aber es kommt halt nicht vorwärts oder es können sie nicht irgendwie freigegeben bekommen und so weiter. Und dann passiert halt nichts. Und irgendwer war beschäftigt mit Zeug für diese Sensoren entwickeln, aber wie das dann in dem Betriebssystem und in dieser Health-App ausgewertet wird, ist dann halt so nix. Ein Hörer hat auch neulich geschrieben oder ein Audio-Dings geschickt, dass er hat diese AFib, hat er im Herz und man sieht das auch auf der Kurve, die Watch aufzeichnet. Also ein Arzt, wenn der Arzt die Kurve der Watch anschaut, dann sieht er doch auch seinen AFib, aber die AFib-Erkennung auf der Watch schlägt auf seinen AFib nicht an. Was heißt das jetzt? Ist die Erkennung schlecht oder ist die zu vorsichtig oder ist das halt ein besonderer Sonderfall bei ihm oder was heißt das? Ja,
klar. Ja, also ich meine, aber das siehst du ja auch. Also das ist ja sowieso was Apple zumindest in den jeweiligen Paper zu den einzelnen Gesundheitsfunktionen der Watch ja immer auch ein bisschen aufschlüsselt. Das hängen sie natürlich nicht an die große Glocke, aber ich meine, das haben wir bei der Bluthochdruckerkennung oder der Warnfunktion, der Bluthochdruckwarnfunktion, ja auch. Ich meine, die funktioniert halt, ich meine, die erkennt halt, keine Ahnung, 50% der Fälle, 40% oder so. Und der Rest bleibt halt unerkannt. Die haben halt alle Bluthochdruck, aber das erkennt die Watch halt einfach nicht. Und das ist natürlich ein Problem. Also ein Problem, was schrittweise natürlich auch gelöst werden sollte oder müsste. Und das wird bei der EKG-Funktion oder bei der Warnfunktion davon, die ist ja eine eigene Komponente praktisch, die im Hintergrund läuft und dich dann warnen soll, wenn halt AFib auftritt, Vorhofflimmern auftritt. Und das ist, ja, man würde sich ja wünschen, dass sie da an einen besseren Punkt kommt und sie bessern ja bei diesen Algorithmen nach. Sie haben ja jetzt zum Beispiel bei der Schlaf, also manchmal kann man sich fragen, ob die wirklich besser werden oder schlechter werden. Schlaferkennung haben sie ja extrem gedreht mit WatchOS 26. Was zum Beispiel bei mir dazu führt, dass ich einfach schlechtere Schlafwerte habe seit WatchOS 26. Schlafe ich seitdem schlechter? vielleicht nicht.
Ja, wegen dem Glas wahrscheinlich.
So Liquid Glas. Oh. Ja, also das ist halt schwierig und das macht natürlich diese Gesundheitsprodukte und vor allem, wenn du die jetzt noch mit KI koppelst, macht das natürlich zu sehr heiklen Elementen mit viel Glatteis und viel Problemen.
Naja, aber
viel Problemstellen.
Ihr habt jetzt beide diese Whoop-Bänder und die geben euch irgendwelche Informationen, aber das ist ja alles irgendwie auch so harmlos. Die sagen jetzt nicht hier Bluthochdruck und irgendwie Dingens, sondern die sagen halt, schlaf mal mehr, iss mal mehr Bananen oder so.
Es kommt auch an, welches du kaufst. Es würde schon die Variante geben, die mehr in die Richtung Health und also Gesundheitsinsights und Gesundheitsinformationen
geht. Okay, aber was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Der sagt dir, geh mal zum Arzt.
Genau.
Ja, aber der wird ja dir auch das Whoop-Band, das gibt dir ja keine schädlichen Hinweise oder so.
Normalerweise nicht.
Ja, also ich meine, man könnte sich sicher irgendwelche Szenarien konstruieren. Also wenn du irgendwie, du bist in Wirklichkeit vielleicht völlig überanstrengt und das Band sagt so, ey, mach heute das härteste Intervalltraining, was du machen kannst, weil du bist super erholt oder so. Du hast halt Herzrhythmusstörungen, bist völlig kaputt und
das Ja, aber
Band.
Das macht doch die Watch. Die Watch gibt dir doch so Herausforderungen. Du bist gestern Marathon gelaufen, lauf heute noch einen. Du bist gestern
Marathon gelaufen, so, ey, hast voll gut gemacht, lauf heute mal einen Kilometer mehr. So, ja, danke schön. Ja, das ist halt das Level auf dem WatchOS im Moment agiert immer noch und das ist halt echt ein Desaster und das sehen wir bei anderen Dingern ja teilweise auch, also bei Whoop habe ich das jetzt noch nicht gesehen, aber also das sind halt solche Fehler, da hilft auch KI nicht immer, also ich meine, das sind ja echt die Foren und Reddit und alles ist ja voll von solchen Sachen, auch bei Strava KI-Sachen, die dann halt nicht rafft, dass du virtuell gefahren bist und sagst so, hey, voll cool, dass du in Kalifornien Rad gefahren bist, so, ja, danke, es war gut in Kalifornien und wenn du halt nur auf deinem Trainer irgendwo gefahren bist und die KI, die biegt da natürlich dann auch nochmal zusätzlich schräg ab und da, ich meine, wir haben bis jetzt tatsächlich noch wenig wirklich furchtbare Geschichten gehört, zum Glück, die daraus resultiert sind. Aber wenn, das darf man halt auch nicht vergessen, dass Apple natürlich auf einem Level von Kundschaft arbeitet, das halt so viel höher liegt als bei den ganzen anderen Buden. Ich meine, wie viele Leute haben rennen mit einem Whoop-Band durch die Gegend? Und die, die mit einem Whoop-Band durch die Gegend rennen, sind ja meistens auch Leute, die sich schon so aktiv mit dem Krempel beschäftigt haben, dass die vielleicht auch tiefer da drin sind und vielleicht besser auch ein bisschen, also es ist jetzt einfach aus ins Blaue geraten, weil vielleicht ist das natürlich auch nicht überall so. Aber bei Apple, wenn du dann sagst, du hast irgendwie 100 Millionen oder mehr Apple Watch-Träger, von denen sich Leute, von denen wahrscheinlich ein großer Prozentsatz sich nie mit irgendwie HRV auseinandergesetzt hat und oder auch nicht mit ihrem Ruhepuls auseinandergesetzt hat oder mit so Basiskonzepten nicht auseinandergesetzt hat. Und dann hast du halt plötzlich so einen super Health-Doktor, den irgendwelche komischen Tipps gibt. Also ich bin sehr neugierig. Ich denke, dass sie irgendwas an der Health-App machen müssen, ist sowieso klar. Also das ist überfällig, dass sich das anbietet, das jetzt in irgendeiner Form natürlich auch mit KI zu kreuzen und zu machen, ist auch klar. Und wir sehen auch, dass das möglich ist und dass da auch viel rauszukitzeln ist und auch Sinnvolles rauszukitzeln ist. Aber das eine große Herausforderung ist. Und ich weiß halt nicht, ob bei Apple die Motivation und der Stellen, ob das so eine Priorität hat. Also wenn wir sehen, wie langsam halt Apple insgesamt an der Watch und oder an, dass Apple immer sich um sehr viele andere Sachen kümmert, was WatchOS angeht. Aber was spezifisch so diese Sport- und Geschichte angeht, da hängt die Apple Watch, die Ultra hat da auch nichts dran geändert. Die Apple Watch hängt da einfach wirklich so weit hinterher, dass es erstaunlich ist einfach, dass Apple das
vielleicht müssen sie halt ist. Doch viel mehr Leute einstellen und Leute finden, die sich halt spezifisch um die Health-Geschichten auf der Watch kümmern. Und da müssen sie halt, ich glaube, irgendwas ist in der Managementstruktur nicht in Ordnung, dass diese Teams nicht miteinander reden dürfen, können, wollen, dass da irgendwie diese Daten, die auf den Geräten auflaufen, halt nicht ordentlich verwendet werden. Ich habe im Urlaub bin ich auf irgendwelche Vulkane hochgelaufen, habe das mit Komoot getrackt, ja, und einen Monat später kommt eine E-Mail von Komoot: Hey, du läufst doch gerne auf Vulkane, wie wäre es mit diesem hier, der voll 3000 Kilometer weit weg ist nochmal. Das ist halt auch so, danke. Keine ja, KI also,
von. Gute Hilfe. Ja gut, der Komoot ist ja auch keiner mehr da. Also ja. Ich meine, insofern kein Wunder, dass du da so E-Mails bekommst.
Sehr gut, bei Vimeo haben sie jetzt das gesamte Videoteam rausgeschmissen. Wer ist dann übrig?
Jedes Mal, wenn ich da hochlade, denke ich mir, oh, was wird wohl heute passieren? Aber noch laden Videos hoch irgendwie, weiß ich nicht.
Was dann mit denen da oben passiert, weiß man aber auch nicht mehr so genau, oder?
Nee, weiß man nicht.
Ich meine, bei Komoot ist ja interessanter, ist es ja tatsächlich weitergegangen. Also zumindest, was jetzt App-Funktionen angeht, interessant. Also da, ich weiß nicht, wie groß das Team ist, was da jetzt noch übrig geblieben ist, aber die sind ja wirklich, waren ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten relativ ordentlich am Schrauben und haben ja jetzt zum Beispiel eben auch so eine richtige Karten- und Routenfunktion mal auf die Apple Watch gebracht, die man auch sagen kann, schon lange überfällig war, aber das ist ja was, an denen sich also Apple selbst noch nichts dergleichen zu bieten hat und die Auswahl an solchen Apps sehr gering ist bislang auf der Apple Watch und Strava ja auch irgendwie jetzt plötzlich dann gesagt hat, oh ja, Apple Watch ist sehr wichtig für uns, weil sie gemerkt haben, dass halt irgendwie ein Berg an Leuten natürlich halt mit dem Gerät rumrennen und das vielleicht gerät da doch nochmal irgendwas ein bisschen mehr in Bewegung, vielleicht merkt es halt Apple dann auch wieder und kümmert sich ein Jahr für eine Version da drum und dann vergessen sie es wieder. Also das hatten sie ja jetzt in den letzten Jahren auch gemacht. Es kamen diese Laufmetriken, dann danach haben sie Fahrradzeug mit Fahrradsensoren und FTP plötzlich merkt, wie ihr Leute trainieren irgendwie damit und brauchen irgendwie Wattzahlen, so super Erkenntnis von Apple nach irgendwie, okay.
Surprise, surprise.
Und dann, ja, wir könnten auch irgendwie Trails in die Karten-App integrieren, so, ja gut, halt US-Nationalparks und dann haben sie halt einfach aufgehört, weil ist natürlich aufwendig und muss ja auch irgendjemand machen. Also das ist halt einfach halbgar und mal sehen, ob jetzt irgendwie WatchOS 27 da ein bisschen wieder ein bisschen neuen Wind reinbringt und ob sie da wieder festgestellt haben, oh ja, wäre man der Zeit da jetzt irgendwie was zu machen, was Sport und Fitness und Kram angeht, könnte natürlich sein. Wäre auch schön, wenn das vorankäme.
Ja, naja. Ich hatte letztes Mal gesagt, ich habe diesen IKEA Dirigera Matter Thread Hub Dingens endlich mal angesteckt und mal geguckt, ob das funktioniert. Und hat erstmal funktioniert, hat sich eingerichtet, habe ich mit HomeKit verbunden, hat funktioniert. Erstes Problem war aber, dass die eine Steckdose, die ich hinzugefügt habe, zweimal aufgetaucht ist. Einmal als not connected und einmal als funktionierend und so. Okay, egal, kann ich rausschmeißen, passt schon. Habe ich 3 Tage benutzt nach der letzten Sendung und so, hat funktioniert. Ich habe der Lampe einen Namen gegeben, ich habe Siri diesen Namen zugerufen, die Lampe hat geschaltet, hat funktioniert. Nächster Tag funktioniert nicht mehr. Lampe wird als offline angezeigt, weil der ganze Hub ist aus HomeKit rausgeknallt. Dann gehe ich in die HomeSmart-App rein und schaue so an der HomeKit, da ist unsere Integration zu Amazon Computer und zu Apple HomeKit und dann kannst du so Häkchen dran, HomeKit, grünes Häkchen, wird wohl okay sein. Klicke ich dieses grüne Häkchen an, dann sagt das grüne Häkchen, active, not valid, rotes Häkchen.
Stark, das ist echt gut. Sehr gut.
So, connected to Apple HomeKit, grüner Haken, active, rotes i, integration no longer valid. Okay, ist irgendwie rausgeflogen. Dann klickst du auf disconnect. Und dann sagt er als nächstes, nicely done, grüner Haken, Apple HomeKit disconnected. Gut gemacht, rausgeworfen. Habe ich nochmal neu hinzugefügt und seitdem geht's wieder, aber das ist nicht ganz rund. Jetzt habe ich die Woche noch ein paar Berichte gelesen, dass wohl insgesamt auch bei diesem 4 Jahre alten Hardware-Produkt die jetzt neue Thread-Integration mit den neuen Thread-Geräten, die ich noch nicht habe, aber andere Leute schon haben, tatsächlich auch nicht so super ist. Also das ist, irgendwas ist da noch faul. Und solange wir jetzt Thread und Matter gebraucht haben, um da eingebaut zu werden, rund ist es noch nicht. Ja, also da ist der alte Hub von IKEA, der war da deutlich, der Zigbee-Teil zumindest, war deutlich stabiler. Das funktioniert seit Jahren okay. Ja, und auch ansonsten Zigbee, wenn das Netz mal steht, ist ja sehr stabil und funktioniert eigentlich. Aber irgendwie scheint es mit der Integration da auch noch zu hakeln. Also das ist halt schade, weil wenn es jetzt wieder nicht richtig losgeht, wann soll es denn losgehen mit dem Smart Home jetzt endlich? Wenn jetzt Thread die Lösung wäre und wieder nicht geht.
Ja, also wenn es IKEA jetzt tatsächlich zerreißt, dann weiß man nicht mehr so genau, wo das noch hingehen soll. Weil super hört sich natürlich super frustrierend an. Also alles, was wir ja jetzt über den Start gehört haben, war ja sehr durchmixt und ich weiß nicht, ob sie das schnell eingefangen bekommen oder ob es halt jetzt einfach eine Charge war, die zum Start halt unglücklich irgendwie kaputt war. Ja. Und dann danach ist jetzt alles gut. Kann natürlich auch sein, aber ist natürlich auch ungünstig, weil jetzt ein ganzer Berg an Leute dann erstmal da reinrennt.
Und ein Hörer, David, hatte noch geschrieben, das Umziehen von Zigbee-Geräten ist grundsätzlich vorgesehen. Also eigentlich, wenn IKEA wollte, dann könnten sie einen Migrationspfad von altem Hub auf neuen Hub anbieten, aber das gibt's nicht. Wenn ich das jetzt machen wollte, dann müsste ich das von Hand machen. Das ist in Home Assistant, wenn du deinen eigenen Dongle mitbringst oder so, dann kannst du das dort irgendwie lösen, dass du die Keys vom einen in den anderen dann übergibst, aber bei IKEA nicht. Also wenn du da das alte System hast, musst du von Hand alles aufs neue System umziehen und das werde ich jetzt wohl auch machen müssen. Und oder ich lasse den alten Hub laufen, weil der ist stabil, der geht gut.
Also mal abgesehen davon, dass wir da nicht drüber reden können, wie es kaputt ist, aber welchen Grund hast du denn, dass du das über diesen Shit-Hub machst, anstatt das, wenn du eh schon Home Assistant laufen hast, das über Home Assistant direkt zu machen?
Weil ich die Systeme getrennt hatte bisher. Also ich hatte zuerst den IKEA-Hub, dann habe ich einen Home Assistant und dann habe ich den neuen IKEA-Hub dazu gesteckt. Das einfach auch so, um es zu testen.
Ja, genau. Also das ist ein valider Grund. Also man sagen kann, ich möchte es ausprobieren, ich möchte wissen, wie defekt das ist. Aber wenn du natürlich sagen möchtest, ich habe eh einen Home Assistant und ich möchte, dass es funktioniert, dann wäre natürlich die nicere Variante, vermutlich, das alles da direkt einzubinden, statt über diese ganzen Hubs zu gehen, wo du halt wieder eine Komponente mehr drin hast, die failen kann. Also,
ja, und ich habe halt jetzt als Thread-Devices oder Border-Router habe ich jetzt den neuen IKEA-Hub und ich habe einen Apple TV. Mhm. Aber noch keine Thread-Geräte. Wenn jetzt irgendwann Thread-Geräte dazukommen würden, müsste ich halt entweder den Apple TV oder den IKEA-Hub dann dafür
laufen lassen oder beide. Und die kann man jetzt auch gegenseitig in sich reinkopieren und dann müssten die miteinander spielen und die sind ja in dem großen Haus auch sehr weit auseinander und ich habe jetzt mit Zigbee durchaus Reichweitenprobleme, bis ich da genug hingehängt hatte, dass die sich gegenseitig meshen können. Und ich sehe auch, wenn ich eine Zigbee-Steckdose rausnehme im ersten Stock, dann geht's nicht bis ins Dachgeschoss, okay. Das ist dann zu weit, das geht dann nicht. Aber das kannst du auch niemandem erklären. Die Dinger, was haben die? Haben die Bluetooth, haben die Zigbee, haben die Thread, haben die Wi-Fi? Weiß das jemand, kennt jemand den Unterschied? Wenn du im IKEA an der Kasse fragst, hat es jetzt Thread, Wi-Fi, Bluetooth oder Zigbee? Was hörst du dann?
Nix. Weißt du, was ich sehe?
Ja?
Ich sehe immer noch keinen Grund für Smart Home. Aber wir haben das diskutiert, Basti. Wir haben das schon diskutiert, wir wollten nicht nochmal aufrollen. Wir wollten nur die richtige Meinung nochmal kundtun.
Es ist ein Skandal.
Ja, schon. Anderes Ding, ich hatte neulich gesagt, weil die Frage war wegen, was kauft man sich denn für einen Fernseher und was möchte man sich denn kaufen, wenn man keinen Fernseher findet und keinen von Sony gibt es nicht mehr. Also noch gibt es Sony, aber bald gibt es keinen Sony mehr. Dann gibt es auch noch Sony, aber dann ist es kein Sony mehr. Dann gibt es noch den LG und da gibt es hauptsächlich die größeren Sachen und dann gibt es noch Sachen von Samsung, die darf man aber nicht kaufen wegen Geschmacklosigkeit von Samsung insgesamt. Und bei den kleinen Bildschirmen ist halt hauptsächlich irgendwie so Temu-Müll anwesend. Stimmt nicht ganz, ich habe nochmal geguckt. Es gibt noch diese geheime Kategorie von Displays, die Public Signage, Digital Signage-Bildschirme. Da gibt es nämlich die Kombination, alle Größen und meistens gute Bildschirmqualität und geratet für 18:6 oder 24:7. Also 18:7 sagen sie auch teilweise. Also halt Bildschirme, die auch lange an sein dürfen und ein thermales Management drin haben, wenn man wirklich sehr viel Fernsehen will. Oder wenn man das braucht, weil halt die Dinger so lange laufen und weil die halt den ganzen Arbeitstag irgendwelche Statusboards anzeigen sollen. Und das Schöne ist bei Signage-Displays, die werden auch oft von Firmen einfach rausgeschmissen und durch neue ersetzt und dann landen sie für Spottpreise auf Kleinanzeigen.
Da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, aber
ich habe nämlich gerade ein Angebot auch im Auge, das wären 3 Stück, die könnten sich Basti und ich teilen, das wäre sehr gut.
Oh, okay.
Display-Sharing.
Now we're talking.
Ja, und die kommen auch teilweise mit solchen Spielereien, dass du halt 4 zusammensteckst und dann einen großen Bildschirm aus 4 machst und so weiter. Ja. Und die sind oft halt mit schmalem Rahmen und ohne Smart drin. Der Teil ohne Smart, der geht auch zunehmend weg. Also zunehmend sind das große Android-Tablets, wo du auch for better or worse halt eigene Android-Apps installieren kannst, wenn du möchtest. Die kommen aber auch teilweise hinten mit einem Loch in der Rückseite, wo einfach ein PC reingehört oder ein 3D-Druckadapter und ein Apple TV.
Okay, ja, das wäre natürlich noch eine Möglichkeit.
Ja. Und die gibt es auch teilweise in schiefen Größen. Also ich habe hier zum Beispiel einen, der hat 47 Zoll. Das gibt es sonst praktisch nicht, aber ich habe einen mit 47 Zoll. Der ist sehr alt und sehr schwer und sehr dick und sehr groß, aber der hat auch einen Lüfter drin, aber der geht auch aus, wenn er nicht heiß ist. Und das Display von dem ist aber nicht so richtig geil. Da würde ich vielleicht mal ersetzen. Aber so grundsätzlich auf Kleinanzeigen und eBay mal gucken nach gebrauchten Signage-Displays. Da gibt es inzwischen ganz schicke Sachen. Viele davon haben, die älteren haben so eine RS-232-Schnittstelle. Die neueren haben irgendeine App und ein Wi-Fi und ein Ethernet und irgendwas, wo man mehrere ansteuern kann, einschalten, ausschalten, irgendwie aus der Ferne managen und so. Das ist alles ganz interessant und die sind auch teilweise für, gedacht sind die für Messen und für Geschäfte und solche Sachen. Da gibt es auch ganz schicke Sachen, die man sich hochkant hinstellt mit einem Fuß drin. So als Kundenstopper, dass du die irgendwo in die Fußgängerzone rausstellst und da halt irgendwie deine Werbung anzeigst. Oder halt offensichtlich für TikTok zu Hause im Wohnzimmer. Einfach hochkant hinstellen, Handy drauf spiegeln und dann schubsen.
Ah ja, jetzt fällt mir das ein. Ich meine, die günstigste Variante wäre hier im Ort, da ist so ein NKD. Und da steht so ein Kundenstopper, der 2 Signage-Displays sind. Ich nehme nicht an, dass die da was gegen haben, wenn du die einfach mitnimmst.
Richtig, richtig.
Gut. Jetzt smart hin.
So, Chat fragt, wo kauft man sowas normalerweise? Auf Geizhals gibt es auch eine Kategorie unter Computer-Displays, Public Signage. Und da gibt es dann die modernen Varianten. Da gibt es viel von LG, Yammer, Samsung, irgendwelcher Kram. Und die haben auch jeweils ihre eigene Verwaltungssoftware für die Dinger. Und dann kann man dort teilweise auch so die Kabel durchschleifen. So. Und dann macht er selber HDMI, greift sich halt ein Viertel von dem Signal raus, um dann 2x2 irgendwie hinzuhängen oder so ein Zeug. Also da sind viele Optionen. Und halt gebraucht, wenn Firmen die Dinger rausschmeißen. Das ist vielleicht ganz interessant. Und halt, ich habe Dinger gesehen, ein Huni für ein 55 Zoll davon, so 4K. Ja,
ist schon ganz gut.
Ja, weil halt irgendein winziger Kratzer an der Seite drin ist oder so. Irgend so ein gut. Und das andere, was ich noch ansprechen wollte, die Telekom wirbt ja mit, sie hätte das beste Netz, was ja auch stimmt. Das Problem mit dem Netz der Telekom ist halt, dass dieses Netz an seinen Grenzen nicht das Beste ist, sondern das Schlechteste, was das Peering angeht. Und das ist inzwischen so schlecht, sagen Leute, und kommen auch so langsam drauf, dass das nicht, weil das Netz am Abend dicht ist, sondern weil die Telekom nicht peeren mag, ohne die Hände aufzuhalten. Und ich glaube, da ist vielleicht jetzt so ein Schmerzpunkt erreicht und so viele Leute, die das tatsächlich langsamer merken, dass die Telekom halt da dieses Double-Pay-Traffic-Spielchen spielt und dann zunehmend Firmen wie Cloudflare nicht mitspielen möchten, dass halt am Abend Cloudflare-Seiten schlecht zu erreichen sind. Vielleicht ist da ein Punkt erreicht, wo genug E-Mails bei der Bundesnetzagentur aufschlagen würden, dass die vielleicht mal eine E-Mail zurück an die Telekom schreiben. Wenn die E-Mail durchgeht, wenn sie am Abend schreiben, dann geht es natürlich nicht durch, ja, weil schlecht, das Netz dicht ist. Mhm. Aber Basti hat so einen Telekom-Anschluss. Merkst du was davon, dass irgendwie abends YouTube dicht wird oder irgendwie?
Ich merke tatsächlich in letzter Zeit, also gerade bei YouTube, dass das langsam lädt. Und da hilft dann irgendwie auch kein Wechsel ins Mobilfunknetz, weil das halt auch Telekom ist.
Ja.
Und das könnte tatsächlich damit zusammenhängen.
Also ich würde mal überlegen, ob es sich lohnt, zum einen diesen, ich weiß nicht, wo dieser Netflix, die spielen ja ein anderes Spielchen mit der Telekom, mit ihren eigenen Boxen, aber dass dieser fast.com, es gibt auch so Speedtest-Seiten, die jetzt über verschiedene Routen gucken. Und du kannst auch so ein VPN anschmeißen und mit und ohne gucken. Mehrere Leute haben mir auch schon geschrieben, dass Telekom nur noch mit VPN erträglich ist, weil du dann halt an der Route vorbeikommst, die die Telekom hat, zu diversen Diensten. Und das merkst du halt am Wochenende, am Abend. Wenn Fußball ist, dann ist halt dicht. Und wenn du morgen Super Bowl auf RTL schauen willst, dann ist halt vielleicht gut, vielleicht nicht. Also Spoiler ist nicht gut, weil, aber ja.
Aber ganz anderes Thema.
Ja, also das heißt, ich würde mal, wenn ihr davon betroffen seid, an die Bundesnetzagentur schreiben. Die freuen sich über jede E-Mail, die haben ja sonst wenig zu tun. Also kann man mal versuchen. Weil ich glaube, das ist jetzt so ein Punkt, wo wirklich Leute merken, so Telekom-Netz ist abends dicht. Und Bonus-Feature, was man versuchen könnte, man kann ja einfach seinen DSL-Anschluss, wenn man so einen Quatsch hat, einfach umziehen, einfach. Also Risiko ist, man ist wochenlang offline, aber einfach umziehen zu einem O2 oder 1&1, die über die gleiche Leitung, aber eine andere Route laufen und dann, wenn die Telekom das merkt, dass Leute weglaufen, vielleicht ändern sie ja was. Oder durch Zwang, durch die Bundesnetzagentur.
Ich glaube nur durch
was, die Bundesnetzagentur. Schaut skeptisch.
Ja, ich glaube, die Bundesnetzagentur wäre die einzige Möglichkeit, die da zum einen lenken zu bringen, weil da müssen schon sehr viele Leute weglaufen und dann müssen sie ja 1&1 zusammenzählen. Und ich weiß nicht, ob das, weil 1&1 mag die Telekom nicht, deswegen zählen sie es nicht zusammen.
Ja, und 1&1, wenn du mit 1&1 und ISP in einem Satz nennst, bist du ja auch schon verloren.
Ja, würde ich, aber ganz anderes Fass mit Würmern.
Ja, okay.
Ja.
Und das ist halt auch lustig, wenn die Telekom jetzt halt Glas ausbaut. Und dann hast du irgendwie ein Gigabit bis zur Telekom und dann halt ein Megabit bis zum Cloudflare. Dann kannst du halt auch, kannst du auch wieder lassen. Das ist so, okay, ja. Danke. 5G, 2 Terabit runter.
Mhm.
Glas 5G von der Vodafone und dann ist es wieder kaputt. Naja, egal. Ich würde anregen, sich ein Bits und so Plus zu klicken. Dann seid ihr Mitglied und unterstützt die Sendung direkt. Es ist so ähnlich wie ein Patreon. Ja, ihr kriegt Zugriff auf ein bisschen mehr. Ihr könnt es nutzen, ihr müsst es nicht nutzen. Ihr könnt den Stream angucken, ihr müsst nicht. Ihr kriegt den Real-Life-Podcast, wenn er nicht gerade von Cloudflare geblockt wird, weil Cloudflare den Real-Life-Bot als Bot erkannt hat, der unbedingt geblockt werden muss. Mhm. Auch lustig, ich habe nicht kapiert, was los ist. Habe ich dem Codex das Log gegeben und er sagt so, hey, Fehler 1010, das ist doch Cloudflare. Wusste ich nicht, der wusste das.
Okay, hab ich auch nicht gewusst.
Ja, und dann bei Cloudflare eine Ausnahme reingeklickt, wenn der Bot kommt, dann durchlassen und ansonsten bitte blockieren. Ich hatte auch neulich, letzte oder vorletzte Woche, hatte ich einen Großangriff aus Indien auf die Website. Mhm. Habe ich auch beim Cloudflare geklickt, mach mal weg, und hat er das weggemacht. Dann habe ich dieser Bot, der da versucht hat, das Blog irgendwie platt zu machen, der lief bei DigitalOcean. Habe ich eine Abuse-Meldung zu DigitalOcean geschickt, dann kam irgendwie Minuten später eine E-Mail zurück, okay, wir haben den Account platt gemacht, danke.
Mhm. Ja, die sind da schon ganz fix.
Gut, aber Bits und so Plus klicken auf Bits und so Punkt Plus, dann kriegt ihr ein bisschen mehr und dann unterstützt ihr die Sendung direkt, das wäre ganz hervorragend. Dankeschön. Machen wir die Picks für heute. Alex fängt sicherlich an.
Gerne sogar. Ich habe Bloom dabei, ein Replacement für den Finder. Das ist eine App, die seit letztem Jahr so ein bisschen die Schlagzeilen macht und die mir super gefällt. Ich schicke mal vorweg, dass es ein ernsthafter Pick ist, den man sich mal anschauen sollte. Natürlich sind alles Picks ernsthaft anzuschauen, aber dieser besonders. Es ist eine App, mit der ihr den Finder ersetzen könnt und der vor allem erstmal auffällt, dadurch, dass man mehrere Layouts dort sich gestalten kann. Also man kann den Blick auf seine Dateien und seine Dateischubserei so individuell anpassen. So, wenn das irgendwo ein Manko ist, in das man rennt, wo man sagt, irgendwie der Finder bietet mir nicht genügend Möglichkeiten, Dateien Seite an Seite anzuschauen. Hier gibt es die Möglichkeiten in unzähliger Form, also vertikal. Es gibt wenig, was nicht geht, möchte ich mal so sagen. Auch die Seitenleiste, die lässt sich dann individuell einstellen. Da kann man alles seine Lieblingsordner reinlegen. Aber das Schöne ist, dass zum Beispiel auch diese speziellen Ansichten dann als Workspace gesichert werden können. Und ich habe so ein paar Dateiansichten, die benutze ich immer wieder. Brauche ich mir so drei Spalten nebeneinander. Und das habe ich mir einfach auf so einen Workspace gelegt. Und egal, was ich sonst aufgerufen habe, wenn ich da doppelt draufklicke, dann springt es halt zurück zu diesen drei Ordnern. Was schon eine Zeitersparnis sein kann, als wenn man die dann irgendwie einzeln aufmacht mit Tabs und solchen Späßen. Die Suche ist auch relativ gut, also man kann an einzelnen Ordnern suchen oder das, was man gerade nur aufgerufen hat, das unterscheidet sich vom Spotlight-Index. Nicht so mein Ding, aber ist da. Was lustig ist, es gibt eine Funktion, die heißt Portal. Da wird ein Fenster mit einem Dateibrowser geöffnet, der dann über allem liegt. Das heißt, wenn ihr dann irgendwie so Webseiten aufruft und irgendwie da Dateien reinziehen müsst und so weiter. Es gibt dieses Portal-Ansicht, die bleibt einfach über allem hängen. Das ist clever. Das ist eine Sache, die, weiß nicht, es sind so Kleinigkeiten, die dann Zeit sparen. Was auf der Webseite, die ansonsten ganz gut ist, nicht beschrieben ist, es gibt sogenannte Actions. Kann man sich auch hier mit unserem Freund Codex, wo wir gerade drüber gesprochen haben, kann man sich irgendwelche Bash-Skripte schreiben lassen und dann kann man Funktionen in diesem Finder Replacement rein implementieren. Also man kann irgendwie sagen, ich möchte, dass meine Bilder verkleinert werden oder ich möchte, dass du auf eine FFmpeg irgendwie was installiert ist, zugreifst und dann auf Rechtsklick oder auf Action-Button Videos in eine gewisse Dimension rechnest. Also da gibt es schon Actions, die sind da rein zu programmieren in dieses Finder Replacement. Das ist schon clever. Ich benutze es halt jetzt, ich habe es angefangen zu benutzen, weil es weil es eine schöne Ansicht gibt auf das NAS, was ich benutze und da gewisse Ordner einfach favorisieren kann und die dann aufgerufen werden kann. Das ist irgendwie so ein bisschen runder als der Finder, der da doch irgendwie aufrüttelt und schüttelt. Und deswegen, also wenn ihr irgendwo an die Grenzen vom Finder stoßt, die ja, weiß nicht, stoßen viele sicherlich dran, aber sicherlich auch Hörer, die hier zuhören, haben vielleicht das Bedürfnis. Also Bloom gefällt mir da als etwas, was den durchaus aufwerten kann, mehr machen kann, sehr, sehr gut. Und das ist in super aktiver Entwicklung, gibt es irgendwie regelmäßig Updates und da verstecken sich halt ganz kleine Updates, also irgendwie Pfade, die du da irgendwie leichter anpassen kannst und so weiter. Das kann natürlich auch alles sehr komplex werden. Ich finde, es ist hübsch, ich finde es sehr, sehr praktikabel. Man kommt leicht rein, dann kann es aber trotzdem sehr viel. Und es kostet irgendwie einmalig im Moment $16, wird über Gumroad vertrieben. Nett, also ernsthaft nett. Entschuldigung, was hier?
Bitte? Nein, dann mach erstmal den Satz fertig.
Ich wollte auch gar nicht mehr sagen, ist natürlich unter aktiver Entwicklung. Das heißt, da kann auch manchmal irgendwie was klemmen, aber, und es ist alles noch sehr jung. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, der Ansatz clever, sowas ein bisschen besser und fähiger aufzustellen. So, was wir vielleicht alle so tagtäglich machen, so vielleicht Dateien verschieben, Ansichten auf Dateien anders gestalten. Und das ist so das Hauptaugenmerk von Bloom.
Jetzt, also Final Replacements gibt es ja schon irgendwie mit wie sie alle heißen mögen,
Pathfinder
und Co. gibt es natürlich schon lange. Und ich habe das früher öfter benutzt, aber am Schluss ist ja der Default-File-Browser im macOS immer der Finder. Das heißt, der geht im Zweifel erstmal auf. Also es gibt ja bei Bloom, gibt es hier die Option, dass du wenigstens, wenn du das Finder-Icon klickst, dass dann theoretisch Bloom aufgehen kannst, so mit so wilden Hacks. Aber wie ist denn das jetzt so im Alltag? Ich habe das irgendwann aufgegeben, ein Finder-Replacement zu benutzen.
Ich verstehe eigentlich deine Frage, bevor du sie stellst. Mhm. Bei mir hat es nämlich angefangen, ich habe die seit Start mehr oder weniger, habe ich die ab. Bei mir hat es wieder angefangen, nachdem sich, ich glaube, ich schon öfters mal darüber gesprochen habe, dass ich so eine App habe, die dann auch Fenster anordnen kann, automatisch auf Knopfdruck. Also meine Podcast-Ansicht hat eine andere Fensteranordnung als meine Schreibansicht beispielsweise. Und dann fliegen da so Fenster, die man mal, oder Apps, die man vorkonfiguriert hat, an gewisse Positionen und da sind die dann immer.
Ja.
Und der Finder, der hat sich gerne gesträubt gegen sowas.
Ja, ja.
Der Finder sträubt sich gegen was. Und Bloom nicht. Bloom ist einfach eine App, die für mich neben dem Finder existiert. Ich mache auch manchmal noch Finder-Fenster auf und klick da, weil es sehr vertraut ist. Aber es ist halt so eine separate Art, wie man sich so ein Transmit beispielsweise vorstellen kann. Transmit benutze ich auch noch nebenbei, weil das Zugriff auf meinen Server eingerichtet sind und ich das halt immer habe und so benutze ich halt Transmit. Aber Bloom ist halt so als separate Art, wenn ich halt Ansichten auf Ansichten zurückgreifen möchte, wo ich weiß, da brauche ich ein gewisses Layout. Da brauche ich immer diese drei Ordner geöffnet. Mhm. Und dann ist das ein Klick. Und das ist schon, man kann sich da so tief reinarbeiten oder so wenig tief, wie man möchte. Und ich finde, es ist so günstig, dass man es mal ausprobieren kann. Es gibt auch eine Trial für 7 Tage. Aber ich würde sagen, also das Replacement ist mehr so ein Marketing-Spruch. Bei mir funktioniert es neben dem Finder ganz normal als ab. Und man muss sich dann so vorstellen, das Transmit ersetzt auch nicht meinen Finder, obwohl das sicherlich in einigen Bereichen möglich wäre. Aber es ist halt für mich, mein Zeug hoch und runter zu laden. Und Bloom ist halt eine andere Ansicht auf die Dateistruktur und mit Favoriten und Seitenleiste konfigurieren. Und du kannst dir irgendwie hier, wenn du EXIF-Tools beispielsweise installiert hast, dann kannst du das in den Bloom reinhauen und kannst deine EXIF-Daten von deinen Kameras, kannst du dann für deine Bilder kannst du direkt in diesem Finder, in Anführungszeichen, in Bloom kannst du anschauen. Also da gibt es einige Möglichkeiten. Man kann auch einfach nur die Layout Variante wählen, um halt mehrere Layouts auszuwählen. Und diese Workspaces sind, wie gesagt, die finde ich sehr geil, weil wenn du halt diese drei Ordner hast oder auch nur zwei nebeneinander, dann ist es auf einen Klick wiederhergestellt, was der Finder einfach nicht kann. Also das gibt es einfach nicht.
Ich benutze deswegen zum Beispiel CyberDuck und nicht Transmit für manche Sachen, weil früher der eine Service nicht mit Transmit funktioniert hat. Aber jetzt CyberDuck hat das zusätzliche Feature, dass die Fenster, wenn du die App öffnest, immer die gleichen drei Server aufgehen. Das heißt, ich habe meine drei Server, die immer als Fenster aufpoppen und da kann ich meine Dateien reinschmeißen und dann mache ich CyberDuck wieder zu. Wenn ich wieder aufmache, sind wieder die gleichen drei Server da, die ich immer brauche, um Bits und so hochzuladen und so ein Zeug. Und dieses Spatial Computing, also nicht wie auf der Vision Pro, sondern so wie Spatial eine Anordnung von Fenstern und Dateien, weil Spatial Computing auf der Vision Pro gibt's nicht.
Das ist eine ganz eigene Kiste.
Das finde ich ganz hilfreich. Das war ja das ursprüngliche der ursprüngliche USP vom Finder auf dem Classic Mac in Schwarz-Weiß, dass deine Fenster und deine Ordner diese Position auf dem Bildschirm auch behalten. Und dass du siehst, wenn du einen Ordner doppelklickst, dass die Animation rauskommt und dieser Ordner dann dort in dieses Fenster des Ordners in diesem Ordner lebt und dann wieder durch diese Animation dort rein verschwindet. Das war eine sehr clevere Überlegung, wie man dem User, der noch nie einen Computer gesehen hat, dieses Dateisystem näher bringt. Das ist verloren gegangen und deswegen kapiert auch niemand mehr, wie ein Dateisystem funktioniert. Ich bin auch immer sehr zögerlich mit neue Apps in den Mac reinlassen, weil dann will ich sie überall haben. Und wenn ich dann auf den Mac stoße, weil ich habe sehr viele Macs, die das nicht hat, dann bin ich wieder traurig.
Ja, verstehe.
Wenn man diesen One-Mac-Lifestyle lebt, dann ist es natürlich cool. Oder jetzt in dem Fall 3 Lizenzen kriegst du, dann kannst du es auf deine Haupt-Macs verteilen und dann ist es, glaube ich, auch okay. Nachdem ich hier diesen Laptop neu einrichten musste, weil die Platte irgendwie geschmuggelt war, oder irgendwas kaputt war. Ich treffe jetzt immer noch auf Apps, die ich hier vermisse. Und ich habe gerade vorher ein Markdown-Dings gesucht und hat es nicht installiert. Und dann musste ich wie so ein Tier in den Mac App Store gehen und das Wolken-Icon klicken. Und dann,
ja.
Das war sehr traurig dann.
Ja.
Gut. Ich linke das in den Shownotes von der 990. Ich hatte ja vorher gesagt, Codecs und die Usage Limits sind möglicherweise interessant und man möchte möglicherweise, auch wenn man sehr viele Codex-Agenten laufen hat, immer den Überblick behalten und vielleicht hat man verschiedene Accounts, die man noch wechseln muss, bis OpenAI dort irgendwie die Limits anhebt. Oder man hat sowieso einen Claude und einen Dingsbums, einen Copilot und einen Codex und möchte den Überblick behalten. Da gibt es eine Reihe von Tools, die man da benutzen kann, um den Überblick zu behalten und auch diese Accounts zu wechseln. Und eines hier von unserem Peter Steinberger ist hier der Codex-Bar. Der lebt in der Menüzeile von deinem Mac und der hat dort einen Tab für ungefähr jeden einzelnen Coding-Agenten, den es so gibt. Also Codex, Claude, Cursor, Droid, Gemini, Copilot und sonst noch was. Und der liest sich spannenderweise aus dem Dateisystem oder aus den Browser-Cookies die Credentials raus. Muss man ihm erstmal erlauben, dass er auch die Cookies und alles lesen darf. Und dann zeigt er dort an, wie weit deine Limits aufgebraucht sind für die Session, für das Wöchentliche oder wie das auch bei den verschiedenen Systemen funktionieren mag. Und eben auch die Option, den Account dort direkt durchzuwechseln. Das heißt, wenn man an das Limit stößt, dann müsste man dort einfach klicken können, nächster Account, und dann die nächsten $20 anreißen. So wie so ein Block. So wie das, wie die 20-Dollar-Noten vom, oder wie viel Dollar vom Wozniak? Der hatte doch so einen Block mit Dollar-Noten. Man ist 10, 5, 20? Man weiß es nicht. Weiß ich
auch nicht mehr.
Auf jeden Fall kann man sich das mal installieren, wenn man das den Bedarf hat. Und ist gratis. Man braucht ein gewisses Level von Vertrauen, dass diese App mit den Browser-Cookies nichts anstellt, aber man hat ja da auch das Open Source, kann man reinschauen, wenn man möchte. Und verliert möglicherweise nicht seine Cookies oder so. Aber es ist halt das Ding mit Vibe-gecodetem Kram. Man muss auch ein bisschen Vertrauen entgegenbringen.
Weil, sehr viel Vertrauen.
Ja. Leo, was hast du?
Ein Pick unter Vorbehalt. Garmin hat es geschafft, nach 37 Jahren ungefähr ein neues Radar-Rücklicht auf den Markt zu bringen, was nun endlich einen USB-C-Anschluss hat. Das Varia-Radar war ja schon das ein oder andere Mal hier ein Pick. Ich glaube, das war sogar mal ein Pick des Jahres von mir, wenn ich mich richtig erinnere. Also das ist ein Rücklicht, was man sich hinten an die Sattelstütze hängt und was einen
darüber richtigen, ist das die richtige Website?
Ist komplett die richtige Website, weil da ist ja auch sehr viel Radar zu finden, wenn du irgendwelche Boote besitzt.
Ich wusste nicht, dass Garmin Bootsradar herstellt. Boote,
Alter, Garmin so führend im Bootsradarmarkt. Wahrscheinlich auch gutes Business, könnte man sich vorstellen.
Ja.
Naja, also Fahrrad, ja, Radar.
Fahrrad.
Okay. Und das heißt, es verleiht dir mehr oder weniger Augen nach hinten im Hinterkopf. Und das ist einfach ein cooles Produkt, muss man sagen. Das ist für mich nach wie vor ein extrem unverzichtbares Produkt. Ich weiß nicht, ob ich mir das auch kaufen würde, wenn ich einfach normaler Fahrradfahrer wäre, der jetzt pendelt oder so. Ich könnte es mir aber vorstellen. Es ist natürlich, du hast das Problem, dass es ein bisschen davon lebt, dass du halt natürlich eine Head-Unit hast, also irgendeine Art von Fahrradcomputer vorne auch nochmal dran. Ich glaube, du kannst ja auch, ich weiß gar nicht, du müsstest dir theoretisch ja auch das Smartphone zur Not vorne dranhängen können. Also das wird schon auch gehen. Mhm. Also zum Pendeln kann man es schon auch einsetzen. Ich glaube, also jeder, der irgendwie angenehm findet, zu wissen, was hinter ihm im Straßenverkehr passiert und ob Autos auf ihn zukommen und dann darüber informiert wird. Im Stadtverkehr kann man halt darüber diskutieren, an einem gewissen Punkt, wenn so normal ist, dass halt einfach so viele Autos unterwegs sind, dann ist dieses Radar vielleicht gar nicht mehr so super sinnvoll, weil das lebt eigentlich davon, dass du irgendwo auf einer einsamen Landstraße unterwegs bist und dann gewarnt wirst, wenn du nicht damit rechnest, dass plötzlich doch mal ein Auto kommt. Also insofern, ja, ist es vielleicht so eine Sache, dass es beim Pendeln gar nicht das Allernützlichste ist, aber kommt vielleicht auch dann drauf an, wo halt die eigenen Pendelstrecken sind und so weiter. Also ich fahre sozusagen nicht mehr Rad, ohne das Radar hinten dran geschraubt haben, seit vielen Jahren jetzt ja auch schon. Jetzt kam eben die neue Version, die schon lange irgendwie erwartet wurde, weil, wie gesagt, zum Beispiel eben USB-C, das alte hat noch keinen USB-C-Anschluss gehabt und das gab so einige Sachen, wo man gesagt hat, ja okay, das wurde echt mal Zeit jetzt, dass sie danach gebessert haben oder ein neues Modell rausgebracht haben. Und das neue Modell macht tatsächlich eine ganze Reihe von Sachen besser. Soll auch die Erkennung so ein bisschen den Ausschnitt, den Sichtwinkel vergrößern und die Entfernung ein bisschen hochsetzen, in der es Fahrzeuge hinter dir erkennt und erfasst und dich darüber informiert. Muss man dann mal sehen, wie gut das funktioniert in der Praxis. Das erste Varia war extrem zuverlässig, also wirklich extrem, ja, extrem zuverlässig, was diese Erkennung überhaupt angeht. Das haben sie hoffentlich nicht in irgendeiner Form beeinträchtigt. Ich kann es mir nicht richtig vorstellen, aber ich habe es halt noch nicht in den Fingern, noch nicht am Fahrrad gehabt. Insofern weiß ich es nicht. Und sie erfassen jetzt zusätzlich zum Beispiel auch die Größe des Fahrzeugs und auf welcher Spur es sich befindet. Also du müsstest sozusagen sehen, wenn das Fahrzeug hinter dir zum Überholvorgang ansetzt. Und das sind so, also dafür, aber da sind schon so ein bisschen die Fußnoten dann. Du brauchst dann für diese Sonderfunktion, die sie da jetzt dran geschraubt haben, brauchst du ein kompatibles Gerät, was bei Garmin in dem Fall darauf hinausläuft natürlich, dass du dich im Garmin-Ökosystem weiter bewegst. Weil das Schöne jetzt an den Rücklichtern, auch an dem am Varia-Radar war, dass es auch mit anderen Fahrradcomputern, also dass du auch im Wahoo dir vorne an den Lenker schnallen konntest und natürlich auch damit nutzen kannst. Das geht mit dem neuen auch. Aber diese Sonderfunktionen, wie zum Beispiel diese Größe der die Fahrzeuggröße, die Erkennung und die Spurerkennung, die setzt darauf, dass Garmin das nur im eigenen Ökosystem unterstützt. Du brauchst aktuelle Head Unit von Garmin für dein Rennrad oder musst dir halt das iPhone zum Beispiel oder das Smartphone halt an den Lenker.
Aber das iPhone geht immer.
Das iPhone geht, müsste mit immer App gehen. Ja.
Genau, da gibt ja die neue Varia-App, die den ganzen Spaß dann unterstützt. Genau. Also weil die alte Varia-App, die hat, glaube ich, auch noch Micro-USB irgendwo eingebaut gehabt. Und die neue ist halt sehr, sehr überarbeitet worden. Man muss aber, finde ich, schon sagen, das ist ein bisschen frech. Weil du, also klar, irgendwie muss die Software natürlich das Zeug unterstützen.
Ja.
Aber wenn wir uns mal am Schluss macht das neue Varia-Radar dies, was das alte macht, nämlich es macht Radar nach hinten und man sieht dann was. Man sieht jetzt mehr, aber es kostet einfach das Doppelte.
Ja, also kostet es wirklich das Doppelte? Ich meine, das alte hat ja, also ich meine, das hätte zum Start auch zwei, also vielleicht habe ich es auch falsch im Kopf, aber in meinem Kopf war das alte für auch 250 früher gekostet und das neue ist auch definitiv teurer geworden. Ja. Das kostet jetzt 300. Bei Garmin jetzt zum Start, die Frage ist ja immer auch da, die Garmin-Preise sind auch so ein bisschen wie bei Apple, so Mondpreise und dann muss man mal sehen, was der Handel draus macht.
Ja, die Anzeige war gerade Quatsch. Also, dass das mit Leuchten kostet $200 und das neue jetzt 300 und mit Kamera drin das alte 400 und das neue jetzt ohne Kamera 300.
Das mit Kamera ist Quatsch. Also
das sollte man auf gar keinen Fall.
Das sollte man echt auf keinen Fall kaufen. Ja,
das ist wirklich haarsträubend.
Also keine Kamera-Variante kaufen. Also das Neue ist definitiv teuer. Also teurer ist es definitiv geworden. Ich glaube, das ist klar. Wie viel teurer kann man dann drüber diskutieren und mal jetzt mal schauen, wenn es jetzt auf wirklich in den Handel kommt und was dann da die Preise sind, die am Schluss abgerufen werden. Ich finde es trotzdem insgesamt relativ spannend. Sie haben ein Manko offensichtlich ausgeräumt oder zumindest versuchen sie ein Manko von der Generation 1 auszuräumen und die war, dass das Radar erkennt, wenn Objekte hinter dir auf dich zukommen, die schneller sind als du. Ja. Das heißt also, das Auto kommt, ist natürlich schneller als du auf dem Fahrrad und dann wird gepiepst und du kriegst dieses Signal und weißt, okay, da ist jemand hinter dir und du kriegst auch, wirst auch die ganze Zeit informiert, da ist jemand hinter mir, der auf mich zukommt und dann mich überholt und dann siehst du und hörst das Auto ja dann an einem gewissen Punkt natürlich auch. Aber du hattest das Problem, dass dieses Radar das Objekt verloren hat, in dem Moment, in dem dieses Objekt hinter dir exakt dieselbe Geschwindigkeit hat wie du. Das heißt, wenn da zum Beispiel ein Lieferwagen oder ein Bus hinter dir gefahren ist, der dich nicht überholen kann, dann ist der nach kurzer Zeit von der Anzeige verschwunden. Ja. Mhm. Und der ist dann wieder aufgetaucht in dem Moment, in dem der schneller wurde und beschleunigt hat, zum Beispiel für den Überholvorgang. Also es war, du wurdest dann nochmal informiert, erneut praktisch, da ist dieses Fahrzeug, was aber dann schon direkt hinter dir war. Und es konnte aber in diese ungünstige Situation kommen, dass du fährst und halt das dich dann trotzdem nochmal erschreckst, weil du, weil du dieses Fahrzeug sozusagen aus deinem Kopf verloren hast, auch weil es eben von dem Radar auch verloren wurde. Und das soll dieses neue, die neue, diese zweite Generation soll das jetzt irgendwie auch können. Da haben sie auch viele Einschränkungen, irgendwie, wenn die Straße nass ist und wenn du es nicht richtig angebracht hast und so, und man weiß es nicht so genau. Also auch da muss man sehen, wie das in der Praxis ist, aber sie versuchen zumindest diese Lücke zu schließen, dass gleich schnelle Objekte bis jetzt dann vom Radar verschwunden waren. Und mal sehen, ob sie das geschafft haben. Also es wäre ganz nett. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, natürlich auch der Preissprung ist so ein bisschen schmerzhaft und diese, dass du so richtig nur davon profitierst, wenn du dir eben auch einen Garmin-Fahrradcomputer vorne ans Fahrrad baust, das schreckt mich auch ein bisschen ab, weil ich bin eigentlich seit langem nicht mehr in dem Garmin-Ökosystem ansonsten unterwegs und hatte eigentlich auch nicht vor, mir eine neue Garmin-Head-Unit zu kaufen. Aber die Frage ist
doch, wie lange die anderen brauchen, um rauszufinden, auf was sie hören müssen.
Theoretisch, genau, könnte natürlich sein, dass jemand das nachbauen kann, in der einen oder anderen Form, so ein bisschen zumindest. Das wäre natürlich ganz schön, wenn der, ich glaube, der die Nachfrage danach wird schon da sein. Also da ist ja echt jetzt auch genug Bewegung in dem Markt und da kann man vielleicht hoffen, dass das tatsächlich auf den anderen auch angezeigt wird. Trotzdem ist es insgesamt für mich ist nach wie vor ein spannendes Produkt. Sie haben auch ein bisschen umdesignt. Ich finde, es sieht jetzt eigentlich ganz schick aus. Es ist ein Tick schwerer geworden, muss man sagen. Garmin hat halt wie immer für Deutschland eine Straßenverkehrsordnungszulässige Variante, die aber auch bedeutet, also Akkulaufzeit ist ein bisschen länger geworden, muss man auch mal sehen, wie das dann im Alltag ist. Und diese STVZO-zulässige Variante ist natürlich ohne Geblinke. Das ist nun einfach mal nach wie vor der irrsinnige Vorgabe in Deutschland, dass du nicht blinken darfst. Ich hatte bis jetzt die US-Variante im Einsatz.
Du fährst ja hauptsächlich.
Ich hatte sie natürlich an meiner Jacke angebracht, wo man ja blinken darf. Man darf ja nur nicht fest.
Ach so.
Man darf nur nicht blinken, wenn man es fest am Fahrrad hat.
Ist ja auch völliger Unterschied auch.
Ja, ist was komplett und überhaupt.
Ich kann das mal aus Autofahrersicht sagen, was ich hier in FFB für Fahrradfahrer vorfinde. Nämlich solche, die haben entweder, also eine Sorte ist schwarze Jacke, schwarze Schuhe, schwarzes Fahrrad, keine Beleuchtung nachts auf nasser Straße in der Mitte von der Landstraße. Das ist die eine Sorte, die ich hier mehrfach schon angetroffen habe. Und die andere Sorte, die ich hier gesehen habe, ist so mit STVZO nicht zulässigen Flutlichtern hinten drauf, die einfach heller sind als ein Fernlicht von einem anderen Auto.
Ja, das ist auch nicht optimal.
Und ich habe in Spanien habe ich gesehen, dass manche von den Rennradfahrern auch tagsüber ein sehr helles Rücklicht haben, was sehr helfen kann, dass du die auf große Entfernung schon siehst. Und die tatsächlich auf einer langen, geraden Straße einfach ansonsten unsichtbar gewesen wären. Deswegen auch tagsüber auf dem Rad das Licht anmachen, das hilft enorm.
Ja, sehe ich nämlich auch so. Und ich denke auch, dass das Blinken, wenn man das Fahrrad, wenn die Lampe normal hinten an der Sattelstütze angebracht ist, dass dieses Blinken natürlich aufmerksam den Autofahrer, die Aufmerksamkeit der Autofahrer auf sich lenkt, aber das ist ja auch genau die Funktion, die dieses verdammte Blinken hat.
Ja.
Und ich bin als Autofahrer extrem froh, wenn ich hinter Rennradfahrern vorbeifahre, die blinken. Ich meine, das machen ja hier in Deutschland nun mal auch, der ein oder andere blinkt nun mal. STVZO hin oder her. Und ich empfinde das als sehr positiv, weil ich will nämlich gerne von Fahrradfahrern aktiv auf sie aufmerksam gemacht werden. Aber offensichtlich gibt es Autofahrer, die da völlig am Rad drehen drüber. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Nee, das ist ganz interessant, wie diese Fahrradregulierung auch international und E-Bike-Regulierung halt sehr weit auseinander ist.
Ja.
Ja, und halt Deutschland mit den zwei Reflektoren und deinen vorne und hinten, aber nicht blinken, dass man dich nicht zu sehr sieht. Und in den USA gerade lustige Diskussionen wegen E-Bikes. Da ist vielerorts bisher bei E-Bikes alles erlaubt. Mhm. Ja, egal wie schnell, egal wurscht, einfach.
Wie selbstfahrend, ja.
Einfach 70 km/h, kein Problem, wie viel auch immer das in Meilen sein mag. Und jetzt schlägt das Pendel dort zurück auf alle E-Bikes verbieten, was lustig ist. So einfach, weil.
Naja. Da muss ein Verbrennungsmotor rein.
Sichtbare Fahrradfahrer, sehr gut.
Ja, finde ich auch. Also insofern ein vorsichtiger Pick, wenn es irgendwie halbwegs das erfüllt, zumindest was Garmin verspricht und wenn man den Preis. Sich mit dem Preis arrangieren kann oder der Preis dann doch nochmal, vielleicht wartet man noch ein halbes Jahr und schaut dann mal, ob es im Handel irgendwie Richtung 200 dann runtergeht.
Aber es ist halt eine Lebensversicherung irgendwie.
Es ist, ja, also ich empfinde, die 300 Euro finde ich auch als schmerzhaft, aber es ist, da ist natürlich so ein Ding, wo du bei Sicherheit zahlst, gibt es ja, ist so die Tendenz natürlich irgendwie so ein bisschen breitwilliger Geld aus dem Geldbeutel zu werfen. Aber also für mich ist das, also ich meine, der Punkt ist, wenn man sowieso schon eins hat, dann kann man sich halt überlegen, ob man es noch ein bisschen aufschiebt. Bei mir, bei meinem alten ist jetzt natürlich der Akku auch ziemlich durch. Ach, bei dem neuen ist jetzt offensichtlich der Akku austauschbar. Da ist wahrscheinlich, danke EU, dass Akkus austauschbar sein müssen. Und bei dem alten, weiß nicht, da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, diese Akkutauschgeschichten. Hattest du, Timo, nicht mal irgendwo irgendwelche seltsamen Akkuboards rausgesucht, wo man es irgendwie selbst tauscht? Das war aber für den,
das war für den Computer.
Computer, genau.
Ja, der Wahoo-Computer, der einfach die Hölle zum Auseinandernehmen war. Genau, da kaufst du einfach direkt einen neuen, weil es so schlimm ist.
Genau, der Akku war auch nicht viel billiger als ein neuer Computer. Da musstest du ja noch der ganze Gelöte machen. Das war natürlich großer Quatsch. Ja. Und beim Varia, jetzt bei dem alten, wird es nicht viel besser sein, vermutlich den Akku selbst zu tauschen. Also also das scheint jetzt auch zumindest dann bei dem neuen eine Option zu sein. Und das ist halt ein Gerät natürlich, das muss man auch dazu sagen, in Angesicht des Preises, was du theoretisch halt über sehr, sehr, sehr viele Jahre fährst. Und was letztlich, klar, du musst natürlich softwareseitig, muss es unterstützt werden. Und ansonsten, wenn halt der Akku durch ist, tauscht du den Akku aus. Das heißt eigentlich ein Produkt, was man vielleicht auch 10 Jahre lang fahren kann.
Hm. Ja, weil die Funktionalität ändert sich ja wirklich nicht.
Eigentlich also nicht, Und dann diese Zusatzfunktionen, die sie jetzt geschraubt haben, ist halt nett. Und vielleicht denken sie sich natürlich irgendwann wieder neue Zusatzfunktionen aus. Aber dann kannst du auch sagen, okay, solange diese Basisfunktion abgedeckt ist, ist eigentlich okay, weil dann braucht es vielleicht auch gar nicht so viel extra geschnorrt.
Es ist halt Sicherheit, aber es ist halt auch eine Komfortgeschichte, so wenn ich euch richtig verstehe. Also dieses Erschrecken, nicht erschreckt werden, ist, glaube ich, Leuten auch Geld wert.
Ja, absolut, genau. Du kannst ja darüber diskutieren, macht sich das wirklich sicherer? Ich meine, wenn dich der Autofahrer umfährt, hilft dir das Radar auch nicht. Ne? Aber natürlich, also du hast natürlich dadurch, dass du praktisch auch, also wenn du es zumindest anschaltest, du kannst das Licht auch ausschalten, das Radar aber anlassen. Also das geht schon auch, aber ich fahre natürlich auch immer mit Licht an, weil ist halt sinnvoll. Und erscheint mir zumindest sinnvoll. Und dann hast du natürlich schon, glaube ich, schon einen zusätzlichen Schutz. Und wenn du noch blinkst, was du natürlich nur auf Privatstraßen machst oder außerhalb Deutschlands, dann. Sein,
wie ist denn das auf der Anzeige? Sind das so kleine Pac-Man-Punkte, die da, wo da hinten so jetzt, ein Pac-Man
jetzt,
kommt?
Und genau, und jetzt wird der Pac-Man, der dich auffrisst, und jetzt sind die Pac-Man-Punkte so ein bisschen ernsthafter, so dass du erkennen kannst, dass es halt wirklich offensichtlich Fahrzeuge sind und auch wie groß die ungefähr sind. Also du müsstest zum Beispiel erkennen können, zumindest von dem, was Garmin so in Screenshots zeigt, kannst du erkennen, was halt ein PKW ist und was vielleicht ein Lieferwagen und ein Lastwagen, ein Bus ist. Also so diese, und was ja schon einen Unterschied macht. Wenn das an dir vorbeifährt, ne, von Luft und allem möglichen und Lärm, und du bist natürlich froh dann, wenn irgendwie so ein großes Objekt noch weiter von dir weg ist. Also ja, das ist ganz interessant auf jeden Fall, dass sie das als zusätzliches Element da eben auf ihren eigenen Fahrradcomputern in der App dann anzeigen.
Gut, Basti.
Vielleicht kommen wir in der Post schon nochmal kurz über Micro-USB, USB-C bei Fahrraddingern zu sprechen. Aber jetzt kommen wir zu was überhaupt gar nichts mit USB und Fahrrädern zu tun hat. Nämlich, wir kommen zu ich nenne es mal Kinderspielzeug, was nicht so wirklich Kinderspielzeug ist, sondern quasi eine Lern-App für Kinder. Und die ist hier schon bei uns sehr, sehr lange im Einsatz, wahrscheinlich so seit 2 Jahren. Und ich habe da noch nicht drüber geredet, ist mir aufgefallen. Und das ist eigentlich ziemlich fantastisch und das Konzept ist ein bisschen wild. Und zwar geht es um Edorino. Und Edorino ist eine Lern-App, eine Tablet-Lern-App für Kinder. Und da gibt es verschiedene Unterrichtsfächer, sage ich jetzt mal. Also du kannst lesen lernen, du kannst rechnen lernen, du kannst über gesunde Ernährung lernen, alles Mögliche. Und der Clou bei Edorino ist, dass es nicht einfach nur eine App ist, wo du In-App-Purchases hast oder sowas, sondern du kaufst so kleine Figuren. Also die sehen dann zum Beispiel so aus, wie diese Figur. Es ist einfach so eine kleine Kunststofffigur. Und der Clou an diesen Figuren ist, die haben unten so Füßchen in einem verschiedenen Pattern angeordnet. Und ne, das sieht jetzt, eine sieht so aus und dann gibt es andere, die dann so aussehen. Und das sind immer so kleine Figuren, die dann auch in den Spielen vorkommen und alle haben unterschiedliche Pattern. Und, ups, ich habe sie auch gleich ins Mikro gehauen, damit ihr mehr davon habt.
Also das sind die In-App-Käufe als Plastikfiguren, genau. So wie beim Nintendo auch. Und die kosten hier so ein Stück 25 Euro.
Genau, manchmal gibt es irgendwie Angebote. Und die App ist nämlich selber gratis. Und du zahlst nie was für die App. Du zahlst nie irgendein In-App-Purchase für irgendein neues Level oder irgendwas. Und diese Figur schaltet dieses Level frei. Und was du tust, ist, du drückst dann die Figur auf das Display vom iPad oder von deinem Tablet. Das Tablet erkennt dann diese Figur und lädt den Content nach für dieses Level. Und dann kannst du dieses Level spielen mit dieser Figur. Also immer, wenn du das Level spielen willst, musst du die Figur wieder draufhalten und dann wird das geladen. Und ich meine, das ist jetzt das eine, dass du da ein physikalisches Objekt kaufst, was aber für das Kind gut ist, also ich sehe es halt an unserer Tochter, die halt dann versteht, dass ich habe leider keine Ahnung, welche Figur was macht, aber die halt dann zum Beispiel versteht, ein Beispiel, dieser Fuchs oder so, ist zuständig für Rechnen. Also vielleicht ist dieser Fuchs auch für was, vermutlich.
Der allseits bekannte Rechenfuchs.
Nein, ich vermute mal, dieses Tier ist zuständig für Rechnen, weil es hat ein T-Shirt, wo 1, 2, 3 draufsteht an.
Das weist relativ deutlich darauf hin.
Ich würde ja wetten, dass der Fuchs irgendwie Autos auflädt.
Das ist die sehr, sehr wahrscheinlich, dass das bei diesem Fuchs so ist, dass das irgendein Aufladefuchs ist.
Ohne vorgreifen zu wollen, aber es ist dieses Muster, was da an diesen Füßen ist.
Ja.
Du hast da ja so einen Drucker.
Ich mein, sicherheitshalber ist jetzt auch aus Copyright-Gründen Leos Video ausgefallen, weil das natürlich nicht erlaubt ist, was er gerade sagen will.
Nee, das wurde ihm schon wegen den Kameras, wegen blinkenden Kameras abgedreht jetzt.
Ich denke schon, da kam gerade die Straßenverkehrsbehörde genau, direkt von der Datenautobahn gefegt, weil er so geblinkt hat. Vermutlich könnte man das machen.
Also kein NFC, das ist einfach nur die Fußposition. Das nur,
genau, weil du hast ja, wenn du es aufs Display hältst, hast du ja, da ist ja kein Sensor drin in deinem Display.
Okay.
Und ist literally einfach kein NFC. Es funktioniert mit jedem Touch-Tablet, wo diese App draufläuft. Was aber witzig ist, weil es ist offensichtlich, wo Leo damit hin will, ich habe diese Figuren bisher nirgendwo gefunden. Du könntest natürlich jetzt hingehen und könntest sie dir abmessen und sie dann einfach nachdrucken. Aber ich meine, das Schöne an der Sache ist natürlich, dass du diese visuelle Repräsentation hast, die halt genauso ist, wie sie nachher im Spiel ist. Und
es gibt den Leo bei den Figuren, der ist für Freundschaft und Soziales.
Siehst du? Wo ist der Leo?
Der ganz oben, der ist oben rechts. Der kostet auch 29 Euro.
Natürlich.
Der drückt Empathie aus und soziale Kompetenz entwickelt er.
Sehr gut.
Und es gibt einen Alex.
Ja, und
der lernt die Uhr. Das ist ja voll unspektakulär.
Ja, aber der Alex ist so ein Pferd.
Das ist ein verdammter Mist.
Gebassis Lieblingsfigur.
Ich wette, den haben wir hier auch irgendwo.
Ja, aber das ist doch eigentlich ein Ding, um die 30% bei Apple zu umgehen.
Das hast jetzt du vielleicht gesagt, aber
da kommt der Tim bald mal vorbeigefahren und sagt so, hallo.
Ist das
so
ein sehr langweiliges Tier und will dann 30%.
Ja.
Aber also ich finde es clever, weil du, wie gesagt, du verbindest mit einer Figur halt Lerninhalte oder ein Spiel, sagen wir es mal so, und musst halt dann nicht irgendwie Rechnen auswählen, sondern du wählst dir halt heute, weiß ich nicht, diesen Maskenwaschbär mit irgendeiner Kiste in der Hand aus, der dann irgendwas macht. Du drückst es aufs Display und durch die Interaktion mit der Figur passiert irgendwas. Und wir haben uns bisher jetzt nur auf diese Plastikfiguren konzentriert, aber der ganz nette Nebeneffekt ist, dass die Inhalte sehr, sehr gut sind.
Hm.
Okay. Und das ist schon irgendwie viel wert. Also ich kann jetzt auch nur für unsere Tochter und einen Freund unserer Tochter sprechen, das macht den Kindern ernsthaft Spaß zu spielen und ich sitze daneben und gucke mir das irgendwie an und stelle fest, das ist irgendwie sinnvoller Lerninhalt. Das Kind weiß danach mehr als davor, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und ja, so.
Hast du denn auch schon was gelernt dabei?
Ja, die Uhr. Alex hat mir die Uhr
bei. Hast du sinnvolle Tagesabläufe und.
Seitdem habe ich die Uhr.
Aber ich mache auch Jahreszeiten und Kalender. Ich habe nämlich zwei Figuren.
Nicht,
das Pferd einmal stehend. Ja. Ich mache auch Jahreszeiten und Kalender.
Ja.
Und also, Wetter.
Also das Pferd hat es offensichtlich drauf.
Definitiv.
Erstes, mit Alex lernt dein Kind erstes Verständnis von Zeit, Tagesabläufe und Routinen, die Uhr entdecken und die volle und die halbe Stunde.
Siehst du?
Routinen, da bin ich groß
drin. Routine ist gut. Das wissen wir doch, dass das der Schlüssel zu allem ist.
Ja, genau.
Basti, ab welchem Alter? Was ist denn das?
Ab 4 ist es, von 4 bis 8 ist es empfohlen.
Okay.
Und das kommt natürlich ein bisschen aufs Kind an, also je nachdem, was du machst. Klar. Es gibt zum Beispiel auch hier so Stifte, die man da mitbekommen kann. Das sind einfach so kapazitive Stifte, weil du viel malen kannst. Und es wird immer vom magischen Stift, das Menschenkind mit dem magischen Stift ist immer die Person, mit der interagiert wird, weil du reist normalerweise irgendwie durch ein Universum, das Lernuniversum von Edorino. Und
die möchten von dir 200 Euro haben für irgendwelche paar Sachen und das ist, glaube ich, ganz okay, so weil du irgendwas in die Hand bekommst, du würdest wahrscheinlich keine 200 Euro für 5 Lernspiele zahlen.
Genau, das ist der Punkt und ich möchte das kurz demonstrieren, wie das bei uns so aussieht. Das ist ja so eine Tasche mit 47,12.
Das sind mehr als 200 Euro.
Figuren drin. Ja, der Punkt ist, es gibt die oft in irgendwelchen Angeboten und irgendwelchen Bundles. Und was ganz cool ist, dadurch, dass das hier eine Hardware-Figur ist, kann irgendwie Kindergartenfreund von unserer Tochter da sein und sich diese zwei Figuren mitnehmen. Kann die mit denen zu Hause 2 Wochen spielen oder 4 oder weiß nicht was und die wieder mitbringen. Mhm. Und dann können wir sie wieder spielen. Also du kannst diese Dinger einfach tauschen und verleihen oder viele Büchereien haben die rumstehen. Dann kannst du sie da ausleihen und dann da ein bisschen mitspielen. Und irgendwie so dieses, ich finde, sie sind halt auch ein cooles Geschenk für ein Kind. Also wenn du diese App eh hast und damit spielst, weil du verschenkst ein Spielzeug, was halt gleichzeitig Lerninhalt ist. Und das ist schon sehr nice irgendwie.
Vielleicht hätte mir das auch an der Uni geholfen. Weißt du, so ein Faultier für höhere Mathematik oder so.
Oh ja, das wäre ziemlich gut gewesen. Aber müsste man halt Inhalte für machen. Und die Inhalte sind tatsächlich sehr, sehr liebevoll gemacht. Und ja, sehr, sehr unterschiedliche Spiele. Ich mag die. Die sind, also wie gesagt, die sind teuer. Aber da sind wir halt wieder was investierst du halt irgendwie in Bildung für das, also private Bildung für das Kind. Und das Schöne ist, wenn sie damit nicht mehr spielt, kannst du diese Kiste halt auch wieder weiterverkaufen. Die gehen gebraucht auch natürlich mit ordentlichem Wertverlust, aber grundsätzlich kann man die natürlich auch gebraucht kaufen und verkaufen.
Gut. Ich linke also all diese Dinge, wenn ihr noch nicht wisst, wie die Uhr funktioniert, könnt ihr zum Beispiel diesen Fuchs, den Alex besorgen und dann das Pferd besorgen und vielleicht noch mit dem Fuchs irgendwie lesen lernen und dann, ja. Bitte so Plus klicken, könnt ihr auch. Und dann seid ihr dabei mit dem Real Life Podcast, der nicht mehr von Cloudflare geblockt wird. So schön. Bis zum nächsten Mal, bis er wieder geblockt wird. Danke sehr, guten Abend, bis bald.
Servus. Gute Nacht.
Tschüss.